Deutschland hat sich in diesen extrem linksgrünen Wahnsinn da reingeredet. Marsch durch die Institutionen, haben Macht übernommen, auch in Deutschland, und haben den Wahnsinn noch völlig umgesetzt. Und dachte ich, naja, ab jetzt kommt eine Gegenbewegung in der Bevölkerung. Stattdessen habe ich das Gefühl, wird es häufig noch unterstützt. Wenn es um freie Rede geht, man das Gefühl hat, man kann irgendwie nicht mehr sagen, was man möchte. Massive Migrationswelle. Und das haben natürlich die Amerikaner schon gesehen. Und wenn man die Reden von J.D. Vance verfolgt und auch Donald Trump, dann haben die es meiner Ansicht nach schon auch sehr gut formuliert. Ich glaube, es war ihre Bundesrätin, die Frau Sutton, wenn ich mich daran erinnere, hat sie gesagt, über ein Jahr hätte sie die Bücher von Trump gelesen und wüsste genau, was für ein Mensch der ist. Ich war überrascht, wie schwach die Schweiz da letztendlich agiert hat. Da war selbst die EU und hat da besser verhandelt wie die Schweiz. Was die Ukraine anging, war ich auch überrascht. Die Schweiz plötzlich politische Partei. Das hat sie nicht mal im Zweiten Weltkrieg gemacht.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und ich befinde mich heute in den Bergen in Davos. Crypto Mountain steht da hinter uns. Das war eine Krypto-Konferenz, wo der Hauptredner Pius Sprenger war. Und dieser Mann sitzt neben mir und dieser Mann ist hochinteressant, kein Witz. Der ist Mathematiker. Studierter, promovierter Mathematiker, aber ein bedeutender Investmentbanker. Vor allem, er war ein bedeutender Investmentbanker. Hat gearbeitet in Frankreich, London, New York, wenn es mir recht ist, an der Wall Street, Deutsche Bank, Lehman Brothers. Und er war einer der ersten großen Investoren bei Bitpanda. Das ist das erste Unicorn aus Österreich. Also diese Kryptobörse, wo man auch Bitcoin handeln kann. Ein hochinteressanter Mann, Investmentbanker, der beschäftigt sich mit vielen Themen, nicht nur mit Bitcoin. Und deshalb meine erste Frage, jetzt hat gerade Amerika mit Israel zusammen den Iran überfallen, angegriffen. Die Ölpreise schießen nach oben, die Aktienmärkte verhalten sich mehr oder weniger verhalten. Ein weiterer Krieg neben dem Ukraine-Krieg, dann haben wir noch die Venezuela-Krise, hatten wir erst gerade, Spannungen mit Russland, Spannungen mit China, überall kracht's auf dieser Welt. Was beschäftigt Sie als Investmentbanker derzeit am meisten?
Ja, was mich natürlich am meisten beschäftigt tatsächlich ist, dass wir im massiven Umbruch sind und das merken die Menschen auch. Ich glaube, es gibt sowas wie das Gefühl innerhalb von Gruppen von Menschen, dass sich was Großes tut. Das hat übrigens nicht erst jetzt begonnen. Meiner Ansicht nach hat es begonnen 2008, 2009 mit der Finanzkrise, weil die wurde nie wirklich gelöst. Da wurden halt Medikamente, wurde der Patient so irgendwie mal wieder auf die Beine gestellt und heimgeschickt, aber letztendlich ist die nie gelöst worden. Und was man heute sieht, ab 2020 dann schließlich, oder 2019, 20 mit Covid, dass man an eine Krise in die andere kommt, dass die Themen zum Teil noch irrsinniger werden, man hat dann plötzlich Net Zero, man hat DI, man hat Gender, man hat wahnsinnige Themen und man hat diese Kriege. Und ich glaube, das ist häufig so, wenn Gesellschaften, Marken, die komplexe Gesellschaften sehen, dass das gegenwärtige System so irgendwie ins Wanken gerät. Dass man plötzlich so das, was man die letzten 50, 80 Jahre erlebt hat als Gesellschaft, irgendwo scheint was ins Rutschen zu kommen. Und es hat viel auch damit zu tun mit Technologie. Mhm. Jetzt plötzlich zu sehen, dass eben, und das Bitcoin gar nicht relevant ist, ein zu kleiner Markt, so etwas wie künstliche Intelligenz, ich glaube, auch normale Menschen, mit denen man spricht, mit normalen Menschen spricht, merken die, Bitcoin reden die nicht, aber komischerweise künstliche Intelligenz nimmt fast jeden in den Mund. Weil sie, ohne zu wissen, was ist, das Gefühl haben, man weiß nicht mehr, was Bildung ist, man weiß nicht mehr, wie die Zukunft aussehen sollte, man weiß nicht mehr, was die Kinder in der Zukunft machen sollten. Und plötzlich geht es um diese Grundannahmen. Wenn ich über künstliche Intelligenz spreche als Länder wieder, brauche ich viel Energie, ich brauche viel Rohstoffe. Und ich glaube, wir sind wieder in so einer alten Welt, wo eben jeder versucht, möglichst viel davon zu kriegen und sich die Welt aufzuteilen. Und ich glaube, das hat damit zu tun, jetzt der Krieg, ich bin kein habe keine weltpolitischen Meinung normalerweise. Wie sehe ich die Situation Angriff von USA, Israel auf auf Iran. Ich denke, das ist auch häufig so eine Machtdemonstration gegenüber den anderen Mächten wie ein China, auch Russland, zu sagen, das können wir alles hier darstellen. Wir sind mächtig, weil ich glaube, wir jetzt auch in so einem Umbruch sind von der Technologie, aber auch von der Weltordnung, dass selbst Amerika merkt, dass plötzlich sie seit doch einiger Zeit auch von China herausgefordert worden. China dieses extreme Selbstbewusstsein bekommen hat, natürlich auch begonnen hat, sehr früh Rohstoffe zu sammeln, Abhängigkeiten zu schaffen, Allianzen zu kreieren und letztendlich versucht, sozusagen ihre Vormachtstellung als Supermacht noch irgendwo rauszuschieben, aber eigentlich zu wissen, eigentlich haben wir verloren. Selbst in dem Thema künstliche Intelligenz, ich würde sagen, das ist das große Thema. Man hat ja zwei Länder, die in künstlicher Intelligenz gegeneinander kämpfen. Es ist China gegenüber die USA. Es sind zwei unterschiedliche politische Systeme. Und aber eines haben beide begriffen, man braucht viel Energie. Und das hat, glaube ich, die USA begriffen, dass da wahrscheinlich die China schon einen deutlichen Vorsprung hat. Und was die Intelligenz und das Wissen angeht, das ist, wenn Europäer denken, die Chinesen kopieren nur und die verstehen das nicht, das stimmt schon so lange nicht mehr. Ich habe in meiner Karriere sehr viel mit Menschen aus China zu tun gehabt, Chinesen, die in den USA oder in London mit mir gearbeitet haben. Das sind top ausgebildete Menschen, mit die 24 Stunden, 7 Tage die Woche enorm ehrgeizig arbeiten, die übrigens auch extrem kreativ sind. Das wird ihnen unterstellt, dass es nicht wären, hochintelligent sind. Und da gibt's 1,3 Milliarden Menschen. Ich glaube, so viel sind es. Das ist, da kann man sich davon ausgehen, auf welches Potenzial China zurückgreifen kann. Und die USA versucht da, und da habe ich Respekt davor, mit aller Gewalt dagegen zu sich stellen. Und ich glaube, spielt sich da gerade ab.
Meine Damen und Herren, bitte verzeihen Sie diesen überfallartigen Unterbruch. Ich werde das Mikrofon selbstverständlich dem Moderator gleich wieder zurückgeben. Doch vorher habe ich noch eine ganz wichtige Durchsage. Abonnieren Sie die Weltwoche. Gegensteuer, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, seit über 90 Jahren. Jedes Abo eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Alle Angaben und Informationen finden Sie unter diesem Video. Vielen herzlichen Dank.
Aufteilung der Welt, multipolare Welt, China gegen die USA, nicht miteinander, künstliche Intelligenz. Wenn Sie als Investmentbanker, als Investor in die Zukunft blicken, sind Sie da besorgt oder sehen Sie die Zukunft als eine Chance?
Ich sehe es immer als Chance. Also ich rede nicht nur über Bitcoin, also ich mache nicht nur Bitcoin, ich war glücklicherweise auch schon so früh in Nvidia involviert. Also das war nicht so, dass man eigentlich sich überlegt, für die Zukunft geht es um die Infrastruktur dahinter. Was sind neue Infrastrukturen? Das ist Energie, das sind Chips, das ist Nvidia, ASML. Also solche Unternehmen haben natürlich werden noch eine schöne Zukunft haben. Für jetzt die Gesellschaft selber. Ich glaube, wir Menschen haben die Fähigkeit, uns gut zu adaptieren. Ist es eine andere Revolution, glaube ich, an dieses dystopische Welt, die häufig auch von Leuten wie Elon Musk entworfen wird? Und wer bin ich, einen Elon Musk zu hinterfragen? Aber ich glaube, vor über 120 Jahren, ich kann mich daran erinnern, New York Times hatte mal einen Artikel geschrieben vor, glaube 1905, das ist mal wiederveröffentlicht, da ging es darum, dass sich Gedanken gemacht haben, wie kann man New York eigentlich noch weiter wachsen, weil wir haben überall diesen Pferdemist. Und wenn der doch größer werden, dann kann man nicht mehr aufräumen. Das war 1905 oder so. 15 Jahre später gab es keine Pferde mehr, waren alles Autos. Und an diesen Pferdekutschen und Pferdemarkt, das war eine komplette Industrie, Riesenindustrie, die sind verschwunden. Danach sind Jobs entstanden, noch viel mehr, über die man vorher nicht nachdachte. Die gab es einfach gar nicht. Und heute zu sagen, wie sehen diese Jobs aus, hieße, ich könnte um die Ecke gucken. Eines habe ich gelernt, als Händler, das kann man nicht. aber ich kann, also ich jedenfalls kann es nicht. Und wenn Sie jemanden haben, der scheinbar um die Ecke gucken können, dann laufen Sie in die andere, auf der andere Seite. Aber das gesagt, ich glaube, dass tatsächlich sich daraus ganz neu, eine neue Gesellschaft formt und Menschen adaptieren sich. Also ich habe immer einen positiven Blick, letztendlich, wenn es um Adaption der Menschen ist, was die Zukunft angeht.
Das war ja ein Riesenthema, glaube ich, letzte Woche. Da ist ein Research Paper rausgekommen, das eine unglaubliche Produktivitätssteigerung prognostiziert. Es gab kein Börsenbeben, aber doch eine gewisse Börsenbäse. An der Wall Street war man gewisserweise ein bisschen verunsichert. Wie sehen Sie die Zukunft mit künstlicher Intelligenz? Was wird da passieren? Wie wird die Zukunft aussehen? Stimmen diese vielleicht radikalen Prognosen, dass wir plötzlich nicht mehr gebraucht werden, die Menschen, dass nur noch alles Maschinen machen? Wie sehen Sie? Was sind Ihre Gedanken dazu?
Ja, ich glaube, ich bin jetzt nicht der Experte, was künstliche Intelligenz angeht, aber ich selber mache wie fast alles, wenn ich mich im Feld mich mit was beschäftige. Ich spiele mit den Dingern selber rum. Also ich hatte anfangs gesagt, ich habe irgendwann vor vielen Jahren Mathematik gemacht. Ich würde es heute nicht mehr, sicherlich nicht mal meine eigene Doktorarbeit mehr verstehen. Aber tatsächlich habe ich mich mal ein bisschen beschäftigt mit reiner Mathematik und künstlicher Intelligenz. Und wenn man sich die Reden anschaut und die Versuche anschaut von Terence Tarot, dann muss man sagen, wer ist Terence Tarot? Terence Tarot ist der Gewinner der Fields-Medaille, das ist sozusagen der Nobelpreis in Mathematik, wird alle 4 Jahre vergeben. Und er gilt als im Moment der bekannteste, der erfolgreichste und sicherlich auch der beste Mathematiker der Welt. Er ist als halb Australier, halb Singapurianer. Und der beschäftigt sich mit dem Thema. Und er sagt tatsächlich, künstliche Intelligenz ist in der Lage, sozusagen mittelmäßige Mathematiker zu ersetzen. Und wir sind wahrscheinlich sogar jetzt dabei, dass vielleicht die künstliche Intelligenz mathematische Fragestellungen selber lösen kann. Also wenn selbst so eine Wissenschaft wie Mathematik letztendlich nach einer Maschine ersetzt werden kann und eigentlich einen besseren Job macht, wie ich je hätte machen können. Und ich habe das mal auch meine eigene Arbeit eingegeben und habe gesagt, könntest du Verbesserungslesungen machen? Nach 5 Sekunden kommen da verschiedene Wege, kommt eine Tiefe. Ich dachte, da habe ich irgendwie 3 Jahre lang rumpromoviert. Und das Ding, gut, es hat natürlich jetzt seither auch seit 30 Jahren Entwicklung gegeben, aber geht da in ganz neue Richtungen, die ich heute jetzt auch nicht mehr so verstehen würde. Aber sage, mal interessant, ob die jetzt stimmen, müssen wir sehen. Und ich glaube, da passiert in so einem reinen Feld etwas. Das heißt, ich glaube natürlich schon, dass sich sowas wie Bildung deutlich verändern wird. Ich glaube, dass sich Jobs deutlich verändern werden. Aber waren wir jetzt völlig überflüssig? Ich glaube eben nicht. Ich glaube, das, was ich eingangs gesagt hatte, Herr Zeller, ich glaube, dass Menschen sich adaptieren werden. Und ich bin ja immer noch der Ansicht, und vielleicht sind wir wirklich überflüssig, aber ich glaube es nicht, Kasparov, der Schachweltmeister von 90 Jahren, der beste Schachspieler der Welt, ist 1998 von IBM's Deep Blue damals, das war ja keine AI, das war nur Rechenpower, geschlagen worden. Und was er gemacht hat, anstatt zu sagen, oh Gott, jetzt ist es vorbei, hat er sich mit dem Thema auseinandergesetzt, Garry Kasparov, und hat gesagt, was macht man mich, wenn man Mensch und Maschine verbinden? Diese Maschine, die so viel besser ist als ich selber, aber ich habe so vielleicht meinen menschlichen Instinkt, Kreativität. Und hat festgestellt, dass er Spiele kreieren konnte, also eine Maschine mit einem Menschen zusammen hat eine Maschine geschlagen. Und das ist sozusagen die interessante Sache. Haben wir da Relevanz als Mensch? Ich glaube ja. Ja.
Wenn Sie jetzt Universitätsabgänger wären, und so geht es vielen Leuten auch in meinem Umfeld, die haben einen Abschluss Mathematik, Sie haben es angesprochen, und die finden keinen Job. Was würden Sie jetzt studieren? Was sind die Jobs der Zukunft? Wo gibt es noch was zu holen für uns Menschen? Was würden Sie jetzt machen, wenn Sie jung wären?
Wenn ich nochmals jung wäre, würde ich tatsächlich, also wenn es ums Geld, ich habe Mathe Physik studiert, Und gar nicht so weit weg hier von der Schweiz, Konstanz. Also ich komme direkt aus der süddeutschen Gegend. Wir hörten wahrscheinlich auch, mein Name gibt auch viel her. Aber im Sinne von süddeutsch-schweizerischen Gegend, ich glaube, wenn ich nochmals jung wäre, würde ich eben, wenn es ums Geld verdienen ginge, also nicht Wirtschaft studieren, das hat mich eh nie interessiert. Jura würde ich jetzt auch mehr überlegen, glaube auch nicht, was sicher scheint. Ich würde darüber nachdenken, was ist das, wo wird Vermögen der Zukunft geschaffen? Und das hatte ich schon vorher angedeutet, Infrastruktur und das ist Energie. Etwas, was wir, glaube ich, die letzten Jahre immer so als gegeben, wir haben gedacht, Energie, Elektrizität kommt aus der Steckdose. Sondern jetzt stellt man ja fest, mit KI, zum Beispiel allein OpenAI, also ChatGPT, OpenAI ist das Unternehmen, braucht im Jahr eine Äquivalenz von etwa 1 bis 2 Atomkraftwerken. Um nur ein Gefühl zu geben, die Größe dort. Und es ist nur OpenAI, es ist nur ein LLM. Das heißt, man braucht unendlich viel Energie. Und ich glaube, in diesem Bereich zu gehen, sagen, welche Form von Energie, auch klassische Energien, Öl und Gas. Ich glaube, ich würde ganz bewusst in diesem Bereich gehen. Da kann man natürlich viel mit KI machen, aber andererseits, die wird jetzt nicht rausgehen und sagen, ich baue jetzt da. Oder ich glaube, das ist so ein Feld. Energiewirtschaft fand ich extrem spannend. Wenn ich jetzt aber jetzt sage, okay, was würde mir so ein umfassendes Bild geben, dann fand ich selbst mein Studium, Mathematik war etwas, es gab nicht das, auch interessant, es gab nicht das Berufsbild eines Mathematikers. Als ich studiert habe, hat mich nichts mehr aufgeregt. Leute immer gesagt, Pius, du studierst Mathe, was machen wir eigentlich mit Mathematik? Und ich war immer frustriert, dachte ich, ach Gott, ich weiß es eigentlich gar nicht. Und da haben die Leute gesagt, das ist ein Sozialfall geworden. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass fürs Lebensversicherung Mathematiker brauchen und da waren Sterbetafeln gerechnet. Und habe gesagt, na gut, ich Lebensversicherung. Da hatte ich für die anderen, ich wollte das nie machen, zumindest eine Antwort und hatte meine Ruhe. Ich würde Fächer studieren, die, glaube ich, einfach einen selber trainieren. Mathematik hat mir extrem viel Selbstbewusstsein gegeben. Einfach Dinge zu hinterfragen, in der Lage sein, unabhängig, woher ich komme. Sagen, entweder kann ich es lösen und nicht, dann bin ich überlegen. Oder auch so Fächer wie, klassische Fächer wie Philosophie. Ich würde sagen, diese klassischen Fächer der Griechen sind heute wieder relevant.
Und was wäre Ihr Nummer 1 Ratschlag, um erfolgreich zu werden, um vielleicht sogar reich zu werden in der heutigen Zeit?
Ja, wenn ich jetzt jung wäre, egal ob ich Absolvent bin, ich weiß nicht, ob man auf die Uni muss oder nicht muss, ich glaube, das ist nicht mehr so notwendig, würde ich sagen, natürlich mit diesen LLMs zu arbeiten, sich damit zu beschäftigen, zu wissen, wie rede ich mit denen. Heute ist Programmieren nicht mehr entscheidend. Es gibt seit einiger Zeit Cloud Code, das heißt, letztendlich können Sie und ich sich hinsetzen und quasi innerhalb von 24 Stunden ein Produkt entwickeln, vom Front to Back, das man sozusagen verkaufen kann. Und ich glaube, wenn Sie jung sind und wenn Sie damit rumspielen und Sie haben sowieso einen natürlichen Zugang wie ich im Alter, als ich ein Kind war, da gab's zwei, wo ich groß geworden bin, gab's 6 Kanäle, ARD, ZDF, Schweiz, SRF 1 und 2 und der österreichische Rundfunk 1 und 2. Also ich hatte sogar 6 durch die Grenze zu Ländern, 3 Ländereck. Aber ich glaube, wenn ich jetzt jung wäre, eben sagen, Jungs, Mädels, geht zu Unternehmen, sagt, wisst ihr was, ich weiß, ihr wollt mich nicht haben und es gibt nicht den Job, aber ich glaube, ich kann euch helfen, den Laden hier ein bisschen besser zu machen. Ich glaube, ich kann es mit ganz simplen Methoden, mit der Maschine und sonst was hier, LLMs letztendlich optimieren für euch. Die meisten werden dann raushauen, also ich verstehe das nicht, so ein junger Bursche, was wolltest du? Aber so entstehen Karrieren, so entstehen Unternehmen, so entstehen auch Ideen. Ich glaube, daheim zu sitzen und sich zu überlegen, wie die Welt aussieht, so funktioniert es nicht. Ich glaube tatsächlich, rauszugehen und sagen, ich glaube, ich weiß, wie man, ohne es genau zu wissen, ich glaube, man kann diese Abläufe hier besser machen. Da lässt sich viel machen. Jetzt gerade diese Woche, weil wir darüber reden, hat da Jack Dorsey, das ist der ursprüngliche Gründer von Twitter X, der jetzt dieses Payment-System XYZ ist der Ticker Block, so heißt er, ändert das auch alle zwei Jahre den Namen des Unternehmens. Block hat ja gerade mal so etwa bis zu 50% seiner Programmierer gefeuert. Und letztendlich als junger Mensch das zu nehmen, in traditionelle Unternehmen reinzugehen und sagen, können wir das besser machen? Und ich glaube, wenn Sie ein aufgeweckter Unternehmer sind, und ich würde sagen, Schweizer, deutsche Mittelstandsunternehmen, Unternehmer haben Risiko genommen, sind aufgeweckt, egal wie alt sie sind, und sagen, ich guck mal den Jungen an, jetzt guck mal, was du da kannst, und jetzt gehen wir mal vor und zurück. Ich glaube, das ist die Chance als junger Mensch, wenn ich jung wäre, tatsächlich rauszugehen, einfach über die Schüchternheit von einem jungen Menschen wegzugehen, rauszugehen, sagen, ich glaube, ich kann das besser machen, wie das, was wir. Und früher konnte man das nicht. Ich konnte nicht reingehen in Unternehmen und sagen, ich glaube, ich kann das besser machen, weil ich sage, was verstehst du, junger Bursche schon? Ich glaube, heute verstehen alte Menschen, dass die jungen Menschen etwas anzubieten haben, was sie aufgrund ihres Alters schon nicht mehr können.
Sie sind aus Baden-Württemberg, vom Bodensee, also eigentlich auf der anderen Seite der Grenze, jetzt von uns aus gesprochen. Sie haben lange in Amerika gewohnt, in New York. Wie denken Sie über Ihre Heimat, über Ihr Geburtsland, über Deutschland? Was läuft da gut, aber was läuft auch weniger gut?
Also ich komme, wie Sie sagten, vom Bodensee auf der deutschen Seite, also so bei Friedrichshafen, zwischen Friedrichshafen und Lindau, bin ich groß geworden und bin aber lebe da schon so lange nicht mehr. Ich habe Deutschland vor Gott, 25 Jahren verlassen, habe in verschiedenen Ländern lebe ich und jetzt auch wieder, also London derzeit, aber halt USA, bin nach London, USA, wieder zurück nach London, aber habe natürlich immer noch einen sehr guten Bezug zu Deutschland durch Freunde, die dort leben und ab und zu auch besuchen und Bekannte, und man telefoniert und das ist dann auch nicht so weit weg, hier ist ja in einer Stunde alles zu erreichen. Und was mir da halt auffällt, ist tatsächlich, mein Blick auf Deutschland ist ein sehr düsterer. Und das ist mir schon aufgefallen, als ich in die USA gezogen bin. Schon vor 2009, 10 bin ich dann final rüber. Ich war vorher schon sehr viel drüber. Deutschland hat so ein bisschen diese Sicht auf sich selber, irgendwie was ganz Besonderes zu sein. Das hat mich schon immer so gestört. Das ist so eine, das sage ich jetzt als Deutscher, so eine Kombination zwischen Hubris und Arroganz. So, wir wissen es besser, wir sind es besser, wir haben die bessere Technologie, andere machen sich sauber. Und sich wichtig zu nehmen. Und da drüben habe ich festgestellt, es interessiert gar keinen. Also Amerikaner interessieren sich nichts über Deutschland. Das ist ein Rundungsfehler. Es ist auch jetzt nicht so bedeutend. Deutschland hat natürlich Automobil, Großingenieur, eine interessante Geschichte in jeder Hinsicht, gute und schlechte Geschichte, aber letztendlich ist nicht sehr relevant. Was da für mich das Einschneidende war, und das ist der Welt aufgefallen, das ist auch USA aufgefallen, war plötzlich diese sehr erratischen und wahnsinnige Entscheidung einer Angela Merkel. Und was meine ich damit? Sie hatten da diese Ereignisse 2011 als erstes. Was ist denn da jetzt in Deutschland los? Sie stellen so über ein Wochenende, stellen die plötzlich die Atomkraftwerke, wollen die aus Kraft stellen. Dann natürlich 2015, das ist auch in den USA rübergekommen, was machen die denn da in Europa, vor allem Deutschland? Was aber auch einen riesen Impact hatte aus amerikanischer Sicht, und das hat auch Amerika sehr stark betroffen. Und ich glaube, da war ein bisschen so auch dieser große Shift. Bis 2014, 15 war immer noch die Ansicht, ja, die Deutschen sind vielleicht jetzt nicht mehr die innovativsten, sind auch ein bisschen behäbig und faul, aber naja, die bauen vernünftige Autos und Qualität und made in Germany. Made in Germany, weil sie hören so heute nicht mehr. Und dann kam Dieselgate. Und da haben die Amis gesagt, holy fuck, Entschuldigung, so mein Ding. Die Deutschen lügen ja. Die lügen und betrügen. Und die Deutschen haben das noch versucht zu verteilen. Ja, wie Amis. Nein, ihr sagt, das ist das, was das Auto tut. Und letztendlich entwickelt ihr, ich verstehe, da fällt mir das Englische, Devices, wie nennt man das, im Geräte von Bosch, glaube ich, war das, um letztendlich diese Regulierung zu umgehen. Das ist knallharter Betrug. Und da geht es ja darum auch, dass eben gewisse Sachen, die Emotion eben nicht einfach da rausgepustet wird. Also ist auch, das sind Amerikaner natürlich sehr empfindlich. Also dafür gibt es natürlich dann auch die Strafe. Es war auch interessant, wie die EPA, das war die Environment Agency in den USA, hat sich ja der Sache angenommen. VW hat geblockt. Und letztendlich auch gelogen und zurückgepusht. Und da ist mir aufgefallen, auch Bekannte von mir, die ist irgendwie instinktiv auf die Deutschen meinen, sagen, ja, wir haben doch recht und immer diese Amis. Und ich glaube, das war der Bruch, wo die Amerikaner sagten, diese Deutschen letztendlich, das gibt's so nicht mehr. Dieses, wir sind ordentliche, es stimmt alles nach Regeln, ist letztendlich Form über Substanz, war immer ein großes Thema. Aber hier wird's noch kombiniert mit Form, um Lügen zu überdecken. Und ich glaube, das war ein enormer Bruch, der nie aufgearbeitet wurde und der, glaube ich, Deutschland Trillionen, also im Englischen, im Deutschen Billionen gekostet hat. Dieses Debakel, heute anders formuliert hat, hören Sie heute nochmals, Made in Germany? Gibt's nicht mehr. Ist irgendwann verschwunden gegangen. Meine Kinder wüssten das gar nicht mehr. Was ist Made in Germany? Und ich glaube, das war diese Zäsur. Und dann natürlich 2015 Volkswagen-Affäre. Und dann natürlich auch in letzter Zeit, wenn es um freie Rede geht, man das Gefühl hat, man kann irgendwie nicht mehr sagen, was man möchte. Massive Migrationswelle. Und das haben natürlich die Amerikaner schon gesehen. Und wenn man die Reden von J.D. Vance verfolgt und auch Donald Trump, ohne jetzt zu politisch zu werden, dann haben die es meiner Ansicht nach schon auch sehr gut formuliert. Aber Deutschland hat sich dann, und das ist noch das andere gewesen, schließlich in diesen extremen linksgrünen Wahnsinn da reingeredet. Und das ist auch meine Schuld und meine Generation eine große Schuld. Ich Ende der 80er Jahre studiert, Anfang der 90er Jahre promoviert, promoviert, um dann zu sehen, wir haben immer irgendwie, ich war immer schon eher so ein liberaler Mensch und konnte mit linksgrünen Gedankengut relativ wenig anfangen. Aber auch eine gewisse Arroganz von mir sagen, gesunder Menschenverstand, das ist ein völliger Irrsinn. Und die waren irgendwann normal. Stattdessen haben die genau das gemacht, was sie gesagt haben. Marsch durch die Institutionen, haben Macht übernommen, auch in Deutschland. Linksgrüne Macht übernommen. Und haben den Wahnsinn noch völlig umgesetzt. Und dachte ich, naja, ab jetzt kommt eine Gegenbewegung in der Bevölkerung. Stattdessen habe ich das Gefühl, wird das häufig noch unterstützt. Das sind Wahlen, habe ich mitgekriegt in Baden-Württemberg. Auch da scheint wieder die alte, ich meine, trotz der Industrialisierung, trotz der Situation, dass alte Unternehmen insolvenz gehen, trotz der Situation, dass die Menschen merken, was diese Regierung vorher gemacht hat, auch Merkel, wird nach wie vor das Gleiche gewählt. Das ist der Wunsch eigentlich der Deutschen, und ich glaube, das so würde ich Deutschland charakterisieren. Es ist der Wunsch der Deutschen, irgendwas zu zementieren von der Vergangenheit, was nicht mehr existiert. Dieses, als wir stark waren, mächtig waren, Einfluss hatten und auch das von außen betrachtet wieder dieses berühmte Thema, wenn es darum geht, Aufarbeitung vom Dritten Reich, auch immer so in den USA, dann kann ich das sagen, das interessiert die Amerikaner gar nicht. Das ist so überhaupt nicht relevant. Und irgendwann hat er gesagt, warum ist das immer so ein Thema für die Deutschen? Warum wird das immer hochgebracht? Und ich habe da eine relativ einfache, aber vielleicht sehr kontroverse Einstellung, weil Deutschland eigentlich jede Bedeutung verloren hat und irgendwie so versucht, jetzt dieses Schreckliche aus dem Dritten Reich wie eine Monstranz vor sich so herzutragen und sagen, schaut, wir sind eigentlich ganz böse Menschen mal gewesen und wir sind irgendwie, um eine Wichtigkeit zu haben, weil am Ende sich keiner mehr für sie interessiert. Mhm. Und ich glaube, das ist so simpel. Ich glaube, dieser ewige Bezug auf die Vergangenheit, um sich wichtig zu machen und dieses linksgrüne Gutmenschentum, letztendlich, glaube ich, Deutschland in eine Sackgasse geführt hat. Wenn man sich überlegt, Atomkraftwerke in die Luft zu jagen, wenn ich eines vor allem brauche für Wirtschaftswachstum, Energie, viel und billig davon, jage ich sie in die Luft. Und die Leute applaudieren und wählen die gleichen Menschen wahrscheinlich weiter. Ich glaube, von außen betrachtet, da ist ein enormer Wahnsinn in Deutschland eingekehrt. wo ich kaum sagen kann, wo er herkommt und wie man den wieder wegkriegt. Und das irritiert offenbar ja auch Menschen wie in, und auch Politiker wie in den USA.
Ja, das wollte ich gerade fragen. Wenn Sie jetzt Berater wären der Bundesregierung, wenn Sie Friedrich Merz am Telefon hätten, stellen Sie sich vor, er würde Sie anrufen. Wie würden Sie ihn beraten, dass er von den USA, von Amerika, von Trump und Co. wieder ernst genommen wird? Wie kann Deutschland, oder was kann Deutschland, die Politiker, die Minister in charge, was können die unternehmen, um Deutschland wieder auf die Karte zu setzen?
Das ist eine große Frage. Ich glaube, tatsächlich wäre die beste Lösung, möglichst wenig Politiker zu haben und das Land extrem freiheitlich wieder aufzustellen. Im Prinzip zu sagen, schauen wir uns mal an, was und eigentlich, ich würde es anders sehen, den Mindset zu haben, als smart zu sagen, wir stellen uns jetzt vor, weil das ist nicht so weit davon entfernt, wir sind wieder im Jahr 1949. Wir sind eigentlich am Aufbau wieder. Das, was wir da haben, ist eigentlich zertrümmert, auch wenn es jetzt nicht von Bomben zertrümmert worden, aber letztendlich sind wir schon moralisch, wirtschaftlich und kulturell inzwischen langsam zertrümmert. Nur sieht man die halt nicht. Das ist noch schlimmer. Und zu sagen, stellen wir uns vor, wir sind im Jahr 1929, was hat man da getan? Da hat man tatsächlich einen Erhard gehabt, einen, glaube ich, sehr charismatischen, großen Wirtschaftsminister, der letztendlich, glaube ich, sehr libertäre Gedanken hatte. Auch wenn er es dann mit sozialen Marktwirtschaft und so ein bisschen übertüncht hat. Aber letztendlich macht mal wenig Regularien, jetzt experimentiert mal, einfach mal diese Gesetzesvorgabe völlig zu reduzieren und sagen, eigentlich sämtliche Gesetze mal außen vor lassen, nicht von irgendwelche Digitalisierung und großen Erneuerungsmaßnahmen zu reden, sagen, die Politik kann es regeln, die Politik kann alles das nicht regeln. Sondern sagen, wie können wir sicherstellen, dass dann normale Bürger letztendlich maximale Freiheit hat, dass er möglichst maximal viel Geld hat. Das heißt, ich hab ein Beispiel auch ganz live, Javier Milei. Ich cutte meine kompletten politischen Apparat mal 50%, 60% haben sie wahrscheinlich immer nur 30% zu viel. Und ich beginne auch mal sämtliche Verantwortung zu dezentral an die Länder, an die Kommunen. Ich weiß, es ist nicht mit dem Grundgesetz wahrscheinlich vereinbar. Aber sag, ich stelle mal alles in Frage und reorganisiere dieses ganze Land. Aber letztendlich etwas zu machen, zu sagen, kleiner, freier, lass die Leute wieder entscheiden. Weil ich glaube, wenn sie Menschen haben, dann, und die haben mehr in ihrer Tasche, dann wissen die am besten, was sie machen, gerade in solchen Zeiten. Und dann auch zu sagen, liebe Leute hier, USA, eine Idee auch immer. Wenn ich jetzt das ganz aggressiv weiterdenke, würde ich mir ein Bundesland auswählen, Bayern, jetzt nicht Baden-Württemberg, Bayern. Baden-Württemberg ist zu viel irgendwie noch, nichts grünes Gedanken genug. Bayern sagen, weißt du was, wir machen eine Freihandelszone. Das ist wie das Dubai hier. Keine Steuern, kein gar nichts. Und für alle Unternehmen, die herkommen. Amerikanische Willkommen. Free Speech, ihr könnt ja machen, was ihr wollt. Da ging es in Aufbruchsstimmung. Einfach so ein Projekt zu starten. Irrsinnig, wie es scheint. Und das ist das Interessante. In Amerika haben sie das in gewissen Ansicht nach. Ich habe ja Ewigkeiten in New York gelebt. New York ist hochdemokratisch, also demokratisch von Demokraten geführt. Also es gibt die Republikaner, Demokraten. Und die Demokraten, würde ich sagen, mit Europa vergleichbar, das sind so ein bisschen so linksgrüne Gruppierung. Dann haben sie aber ein Florida, sie haben ein Texas. Leute tragen Waffen, sind draußen, lieben Energie, haben ihre Trucks. Alles, was so Europäer sich über die USA vorstellen. Und so haben sie immer dieses Gegenspiel. Das ist auch die Stärke der USA, die sehr dezentrale, auch wenn sie jetzt einen großen Wasserkopf haben, in Washington. Und ich würde sagen, die beste Lösung, lieber Friedrich Merz, wählte ein Bundesland. Bayern ist doch ein gutes. Das sind meiner Ansicht nach, die Menschen haben da mal gute Sicht auf die Dinge, bessere als in anderen. Und machst eine Freihandelszone. Gibt's ja. Es gibt genug Beispiele, weil ich glaube, trotzdem deutsche Ingenieurkunst, deutsche Industriegeschichte, das sieht immer noch. Und sie sagen, oh, und das kombiniert mit dem absoluten Freiheitsgedanken, keine Steuern, keine Behörden groß, die er mit Auflagen da Konstanz letztendlich belagern. Warum nicht? Und Unternehmen, das ist das Schöne, Unternehmen gehen immer dahin, wo sie am wenigsten Stress haben. Und da wollen sie interessante, großartige Unternehmen anziehen. Da brauchen sie nicht sich überlegen, ah, ich will jetzt Kernfusion irgendwie voranbringen. Ich will mein eigenes Large Language Model. Und nein, Politiker können das nicht entscheiden. Ich fand es so lustig, wie Habeck meinte, sein großer Wurf war, Intel zu kriegen. Intel hat sich nie den Aktienpreis von Intel angeguckt. Die waren groß vor 30 Jahren. Ich glaube, er wusste nicht mal, was Nvidia ist. Zu glauben, dass Intel der große Wurf ist, in Amerika ist er Intel, das ist schon auch sehr erstaunlich, wie wenig Wissen da vorhanden ist. Und das können auch Politiker nicht wissen. Einfach keine Auflagen oder so gut wie keine Auflagen, Freihandelszone, keine Steuern. Und dann entwickelt sich das schon. Das wäre mein Vorschlag.
Herr Sprenger, wenn ich jetzt Ihren Vorschlag höre, dann spüre ich quasi die Vibration der Journalisten und der Politiker in Deutschland bis nach Davos. Da wäre der Teufel los, das kann ich Ihnen sagen. Wenn jetzt einer kommt und sagt, ja, reicht den Amerikanern die Hand, macht eine Freihandelszone mit den Amerikanern, da kämen dann alle und sagen, diese Faschisten rund um Trump, diese Rechtsextremen und weiß der Geier was, sie haben lange da gelebt. Wie lesen sie diese Trump-Administration, was zeichnet sie aus? Wo liegen vielleicht auch die Missverständnisse? Was sind Ihre Gedanken, wenn Sie an die USA aktuell denken, an Donald Trump, vielleicht auch an Elon Musk? Was sind Ihre Gedanken dann?
Gut, ich kenne weder Elon Musk noch Donald Trump persönlich, aber ich kenne einen Proxy sehr, sehr gut. Das ist der derzeitige Wirtschaftsminister, den die Schweizer leider gut kennenlernt, nämlich Howard Lutnick, der amerikanische Wirtschaftshandelsminister, der derzeitig. Mein letzter Job war bei Cantor Fitzgerald, und Howard Lutnick war der Chairman und CEO von Cantor Fitzgerald. Ich habe damals direkt für ihn gearbeitet, über 2,5 Jahre lang, und habe ihn fast täglich mit ihm zu tun gehabt. Das Büro gar nicht so weit weg von ihm. Und da kann ich ihn gut einschätzen. Ich weiß, was für ein Typ da ist. Hochintelligent, sehr belesen. Die Leute versuchen, und wenn ich jetzt über Howard Lutnick rede, dann rede ich eigentlich, glaube ich, als Proxy über Donald Trump. Und erstaunlich, kann einen Raum gut lesen. Kommt in den Raum und kann auch, wenn sie mit ihm nach Japan oder so gehen, kann den Raum sofort lesen, sagen, das ist das Meeting, die Mann muss ich ernst nehmen, der ist hier nicht so relevant. Fantastisch. Aber auch natürlich erratisch. Aber es ist Teil der Strategie. Das heißt, da werden Dinge gesagt, die ganz offen sagen, na, also das ist so, habe ich das nicht in Erinnerung und stimmt wahrscheinlich nicht. Deswegen, wenn ich über Howard Lutnick und damit letztendlich über einen Trump rede, und das verstehen Europäer nicht, das sind letztendlich Dealmaker, die immer irgendwo ist, was zu machen. Und die auch nur eines, für die interessiert sich nur eines, was ist der beste Deal für mich? Und ich finde das eine extrem wichtige Sache, zu sagen, letztendlich, in dem Fall als Präsident, vertrete ich Amerika. Mir ist egal, wie sich eine Schweiz oder wie sich Deutschland damit fühlt. I couldn't care less. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt hier, dass ein Trump sehr viel sagt. Deswegen würde ich so zusammenfassen. Man sollte ihn nicht wörtlich nehmen, aber man muss ihn ernst nehmen. Und er sagt morgens das, nachmittags das. Er redet über Grönland, dann redet er mal wieder nicht über Grönland. Und letztendlich agiert das ja menschlich auch, nämlich so wie wir auch agieren jeden Tag. Wir denken über ein Thema nach und dann sagen wir das und lange Zeit nicht, dann kommt's wieder. Und ich glaube, so agiert der. Aber das sind ernsthafte Menschen, die sehr erfolgreich in ihrem Feld waren. Also das muss man auch sehen, dass auch ein Kabinett ist. Das sind fast alle sehr, und zwar nicht irgendwie in großen Unternehmen. Trump hat sein Real Estate. Das sind ein paar Leute gewesen, eine Familie. Howard Lutnick hat Kent Fitzgerald groß gemacht. Das ist die Firma, die eben 9/11 fast alle Mitarbeiter damals verloren hat. Und der hat es wieder frisch aufgebaut. Also sehr beeindruckende Leistung. Also das sind Menschen, die gewohnt sind, in extremen Situationen zu performen. Das sind Menschen. Das sind keine Politiker in diesem natürlichen Weise. Und das muss man auch verstehen, wenn man die auf der anderen Seite hat. Und ich glaube halt, dass all diesen Menschen, ein Donald Trump, anders wie jetzt vielleicht auch Elon Musk, diesen Wunsch natürlich haben, irgendwo die Welt auch mit zu verändern, nachhaltig zu verändern. Ein Donald Trump, der wird jetzt 80 Jahre alt dieses Jahr, glaube ich. Der hat ein Alter, kann ja auch andere Dinge machen und es reicht genug. Stattdessen natürlich sagen, ich versuche da nochmals irgendwo ein bisschen Geschichte zu machen. Aber halt auch vor allem eines, und das nehme ich ihm auch ab. Er hat begriffen, und es wird und es ist, glaube ich, ganz interessant, das auf Europa zu projizieren. Amerika ist ein Erfolgsmodell, wenn es darum geht, dass Unternehmen, die seit den 80er Jahren, eigentlich schon früher, extrem gut performt haben. Wall Street hat gut funktioniert. Wall Street. Mainstream nicht Street nicht unbedingt. Was meine ich damit? Trump, und das kam so raus mit Gesprächen mit Howard, die ich so hatte, der hat schon sehr viel begriffen in seiner ersten Legislaturperiode als Präsident, dass der normale Amerikaner, so die Flyover States, das sind die Staaten, über die man einfach mal drüber fliegt, die weiß man nicht mehr, wo die genau sind, sind die Verlierer gewesen. Nämlich so in den 70er Jahren, Anfang 80er haben eben amerikanische Unternehmen wie Ford und andere und dann später natürlich auch Silicon Valley, weil die letztendlich so diese normalen Arbeiten Mexiko und nach Asien verlegt. Da waren letztendlich die Fabrikanlagen. Und dann hat man es wieder reingebracht und mit dem Aufschlag verkauft und hat enorme Marge kreiert. Return on Equity war für diese Unternehmen gigantisch. Warum? Personalkosten runtergedrückt, indem es ins Ausland verlagert hat und das Produkt im hochpreisigen USA verkauft. Gigantisches Geschäftsmodell. Was man dabei vergisst ist, es gibt Menschen, die diese Arbeit machen, die eben in diesen Autofabriken gearbeitet haben. Und für die ist es auch sowas wie Arbeit ist nicht mehr wie nur Geld verdienen, es ist auch Purpose, Sinn, aufzustehen am Morgen, Leute zu treffen, sich über den Chef aufzuregen. Und das ist denen genommen worden. Deswegen haben sie auch, glaube ich, etwas, als ich in den USA gezogen bin, was gesehen, was ich nicht kannte. Als ich rübergezogen bin, ist mir aufgefallen, diese enorme Affinität zu Drogen in den USA und Medikamenten. Aber das ist komischerweise in Europa, denken Sie mal, das sind wie früher die Hippies, die Jungen. So war es so, 80er, 90er. Das ist mir aufgefallen, das sind Menschen, die 60, 70 Jahre alt sind. Das sind alte Menschen. Aber es sind eben diese Menschen, die vor 30, 40 Jahren häufig schon ihren Job verloren haben, alles verloren haben und keinen großen Sinn mehr sehen. Und deswegen war es auch kein Zufall, dass so einer wie J.D. Vance Vice President wurde, der eben genau aus einer dieser Staaten kam, aus sehr ärmlichen Verhältnissen, die Mutter Drogenkranke ist, und halt gesehen hat, das Land prosperiert nach außen hin, aber ein Großteil ist letztlich hohl und letztendlich auch sucht nach dem Sinn. Und das hat, glaube ich, Donald Trump verstanden, auch diese ganze American First Bewegung. Und holt eben doch genau diese Leute da ab. Meint er das ehrlich? Ich glaube schon, ist ein Narzisst, absolut. Macht irrsinnige Dinge von morgens bis abends. Glaube ich jetzt, dass er sagt, ich will keine Kriege mehr und plötzlich kommt in einen militärischen Konflikt in den anderen. Ja, das ist sicherlich etwas, was ich irritierend finde, aber letztendlich glaube ich, dass er das macht, was ich von einem hervorragenden Politiker erwarte, zu sagen, ich habe nur eine Aufgabe, das Leben meiner Menschen in den Grenzen, die ich überschaue, zu verbessern. Und das, ich glaube, das versucht er ehrlich.
Das ist hochrelevant. Ich meine, Harold Lutnick, Sie haben das angesprochen, ist für die Schweiz bedeutend. Ich meine, der hat immerhin oder war mitunter hauptverantwortlich, dass die Schweiz mit 39 Zöllen nicht wahnsinnig gut davon kam bei diesem ganzen, ja, ich sage jetzt mal überspitzt formuliert, Zollkrieg, der weltweit angestoßen wurde. Was würden Sie, ja, die Schweiz hat jetzt natürlich diesen Zoll runtergehandelt, aber was würden Sie einer Schweizer Regierung raten? Wie spricht man mit einem Harold Lutnick, wenn es um Zölle geht, um vielleicht sogar ein mögliches Freihandelsabkommen? Was ist da wichtig, um einen positiven, für die Schweiz vielleicht auch positiven Deal zu erreichen? Wie würden Sie vorgehen?
Also ich habe so ein bisschen von der Seitenlinie verfolgt aus dem Ausland. Ich glaube, es war Ihre Bundesrätin, die Frau Suttner.
Karin Keller-Sutter, genau.
Ja, genau, wenn ich mich daran erinnere, hat sie gesagt, Weihnachten für über ein Jahr hätte sie die Bücher von Trump gelesen und wüsste genau, was für ein Mensch der ist. Also dachte ich, also das ist, wenn ich etwas Dummes machen würde, dann ist es genau das. Das ist wie wenn ich zu Howard in sein Büro gelaufen wäre und sagt, Howard, I know exactly how you tick. I know exactly your personality. I figured you out. Ich wüsste genau, das waren die nächsten 2 Stunden waren nicht angenehm für mich. Das war das Schlechteste, was man machen konnte. Ich glaube, es geht darum, dass Amerikaner als ein Trump versteht, die Gegenseite ist potenziell extrem gefährlich. Er respektiert nur richtige Gegenüber, die gefährlich sein könnten. Und gefährlich heißt in dem Fall, sagt man, ja, wir sind eine kleine Schweiz, was haben wir da zu bieten? Da fängt die Kreativität an. Mit Dingen zu kommen, die Gegenseite nicht erwartet. Erratisch zu sein. Und er sagt 39%. Warum 39? Vielleicht, weil es 3x13 ist. Ich weiß nicht, ich glaube, die Amerikaner haben sich das auch mal so aus dem Hutstuhl gezogen. Da war keine große Logik dabei, ist meine Vermutung. Aber sagen, gut, wenn ihr das macht, okay. Aber wir haben uns eigentlich überlegt, wir haben auch eine große Sache. Und was ist das größte Gut der Schweiz? Denkt man, ja, ist es Pharma, ist Banken? Nein, nichts dergleichen. Bankgeheimnis. Riesengut. Und die Schweiz hat den größten Kardinalfehler gemacht 2008. UBS. So in diesem Gefühl, ich weiß nicht, UBS, 40 Milliarden Bailout, glaube ich, war das. Oh mein Gott, die Bilanz ist 4-mal so hoch, wie, glaubst du, das Bruttoinlandsprodukt der Schweiz damals gewesen. Was heißt es denn? So aus diesem Nichtwissen, viel großes Unternehmen, hat man plötzlich gesagt, das Bankgeheimnis, ich gebe es einfach mal auf gegenüber den USA. Du sagst was? Das führen wir jetzt wieder ein. Und jeder Millionär, Billionär aus den USA und der ganzen Welt laden wir ein und machen eine Werbung, auch in den USA, hier reinzukommen. Gibt Nummernkonten, Bankgeheimnis. Das ist unser ausgezeichnetes Merkmal. Das ist übrigens auch genau das, was die Schweiz ist. Das ist ja diese Privatsphäre, dieses ich kann da drauf vertrauen. Ich glaube, damals, warum kommen die Menschen, warum sind die Menschen bereit, in die Schweiz zu kommen und für Immobilien sehr viel Geld zu bezahlen? Natürlich ist die Schweiz, wir sitzen hier in Davos, wunderschön. Also ich bin ein großer Fan der Schweiz, immer gewesen. Schönes Land. Aber da geht es um Sicherheit, um Privatsphäre. Das kaufen die Leute, wenn sie herkommen aus anderen Ländern, wo sie das Gefühl haben, das haben sie nicht. Und das letztendlich zu spielen, zu sagen, das bieten wir wieder an und wir bieten es auch für Amerikaner an. Und im großen Stile. Ich glaube, solche leicht erratisch, und es ist nicht mal erratisch, ich halte es für sehr rational, das hätte plötzlich die Dynamik verändert. Stattdessen hat die Schweiz versucht zu sagen, wir haben uns mit dem Mann beschäftigt, völlig, ich weiß nicht, warum sie es gemacht haben. Und zweitens, wir versuchen so verhandeln, wie ein China mit ihm verhandelt. China ist eine andere Volkswirtschaft. Anstatt zu sagen, was ist das, was uns als Schweiz auszeichnet? Und ich glaube, da hat die Schweiz viel anzubieten. Und Howard Lutnick, Donald Trump, kommen auch ständig hier, genau hierher, nach Davos. Also haben wir auch einen Bezug und wissen, was die Schweiz ist. Ich glaube, eine erratische Handlungstaktik, wo man aber auch wieder dieses sehr einzigartige Schweiz quasi in die Waagschale wirft, eben zu sagen, Freiheit, Nummernkonto, Bankgeheimnis, machen wir alles wieder, würde auch sehr viel für die Schweiz bringen. Und ich glaube, das habe ich da, ich war überrascht, wie schwach die Schweiz da letztendlich agiert hat. Also da war selbst die EU, und da habe ich nochmal nicht viel Gutes zu sagen, hat da besser verhandelt wie die Schweiz.
Wie denken eigentlich Sie als Investmentbanker, große Nummer an der Wall Street, direkte Kontakte ins Weiße Haus, Harold Lutnick, wie denken Sie eigentlich über den Schweizer Bankenplatz? Wir haben die Credit Suisse nicht mehr, ja, nur noch die UBS. Ist das eine Fußnote der Geschichte? Ist das ein Schock, der ins wirkliche Knochenmark der Schweiz vordringt? Wie haben Sie, oder wie verfolgen Sie den Schweizer, die Debatten rund um den Schweizer Finanzmarkt?
Ich habe den Zusammenbruch der Credit Suisse verfolgt, sehr, sehr nah. War auch da wieder überrascht. Ich war damals nicht auch die Frau Suttner Finanzminister, also irgendwie, das scheint mir irgendwie immer aufzufallen. Die wirkte völlig weltplatziert. Wusste, glaube gar nicht, worum es da geht. Ich weiß nicht, ob sie mal Bilanzen gelesen hat im Leben. Und ich kannte hier auf die Gegenseite ganz gut. Ich kenne den Chairman von der UBS, mit dem habe ich früher bei Morgan Stanley gearbeitet. Also der war da ganz große, Colm Kelleher. Also kenne ich sehr gut von früher her. Er war Chef von Sales und ich war im Handelsstring. Er ist ein ganz feiner Typ, aber ein gewiefter Ire. Also ganz gewiefter Mann. Und der hatte dann natürlich, der konnte sein Glück gar nicht glauben, wenn er da auf der anderen Seite hat. Und das war natürlich, das war ja kein Bailout. Ich glaube, das war mehr ein Bailout für die UBS. Da wurden letztendlich, ja, glaube 17 Milliarden Schweizer Franken von der AT1, wurde von eben Ihnen wieder, den Schweizern übernommen. Also sie haben es wieder genau den Effekt gehabt. Gewinne werden kapitalisiert und Verluste werden sozialisiert. Ich glaube, dass damals die richtige Vorgehensweise gewesen wäre, letztendlich die Credit Suisse einfach zu zerschlagen, aufzusplitten, zu zerschlagen. Ich glaube jetzt nicht, dass irgendwie die Kundeneinlagen gefährdet gewesen wären. Ich habe mich damals ein bisschen mit der Bilanz beschäftigt, überhaupt nicht. Also da wurde auch bewusst sehr viel Stress hervorgebracht. Naja, Aktionäre sind halt der Eins, das ist dann, was es ist. Wenn man als Aktionär ins Risiko geht, dann kann man auch sein Geld verlieren. Ich glaube, der Bankenplatz ist, ich glaube, dass der Schweiz nicht bekommen ist, diese Idee auch über die UBS in dieses Investmentbanking, und das ist mein Hintergrund, zu kommen. Und zu sagen, das hat ja schon relativ früh angefangen, ich glaube, bevor die UBS gab, bevor diese March war mit der Schweizer Bankgesellschaft in, ich glaube, 96, 97, gab es dann diese vorher schon O'Connor, Chicago Boys, da die da reinkamen. Gab es später auch so ein Inhouse-Hedgefund, der die Schweiz, eben die UBS, beinahe an den Rand gefahren hätte, 2007, 2008. Und jetzt stelle ich fest, sind sie wieder vor allem in dem Bereich unterwegs. Ich glaube, da würde die Schweiz einfach ganz gut dran tun, wieder sehr viel lokaler zu sein und jetzt nicht versuchen, ich verstehe auch nicht, sich darüber zu definieren, dass man so eine Riesenbank hat. Diese Idee zu sagen, ich definiere mich darüber, dass ich jetzt einen großen Bankenplatz habe, weil ich die UBS habe, auch hier wieder aus den USA blicken, Wall Street. Die UBS ist sowas von irrelevant. Sowas von irrelevant. JP Morgan hat eine Marktkapitalisierung von über eine halbe Billion. Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley. Ich glaube stattdessen auch wieder, diese Idee von Private Wealth, was in der Schweiz ja immens vorhanden ist, diese Idee von Privatsphäre. Und deswegen meine ich tatsächlich wieder als Schweiz, sich zu überlegen, können wir nicht ein bisschen dieses Alte wieder reinholen, dieses Bankgeheimnis. Weil ich glaube, in Zeiten von künstlicher Intelligenz, in Zeiten, wo die Leute das Gefühl haben, dass Staaten immer übergriffiger werden und auch die technologischen Methoden haben, die sie früher nicht hatten, Leute zu überwachen. Also ich habe hier jetzt mein Handy, Apple, und ich glaube, wenn die Daten rauskommen, wissen genau, wo ich zu jedem Augenblick bin. Also all das, was es nicht gab. da ist dieses enorme Verlangen von Menschen, Privatsphäre zu haben. Und was ist das Wichtige auch für Menschen? Finanzielle Privatsphäre. Sagen, ich will deine Ruhe gelassen machen, es geht keinem anderen was an. Das wieder hervorzubringen, ich glaube, hat enorm großen Wert. Anstatt sich zu überlegen, wie kann ich jetzt eine schweizerische KI aufbauen, wie kann ich jetzt ein schweizerisches Large Language Model aufbauen und einen Supercomputer, das machen andere. Da kann ich nicht mithalten, sondern sagen, aber was kann ich mithalten? Sagen, weißt du was, wenn du hier bist, wenn du mit mir arbeitest, keiner weiß das. Und wir machen das oldschool. Ich glaube, da ist enorm viel Wert drin. Und da ist eine UBS, eine Bankenplatz, hat es leider verloren. Letztendlich auch enorme Auflagen, regulatorische Auflagen und auch dieses letztendlich diesen Auflagen aus den USA, EU zu befolgen. Also ich selber, ohne zu viel persönlich zu sagen, bin auch Kunde von einer gewissen Schweizer Bank seit einiger Zeit. Und allein für mich und der wirklich, also ich bin so transparent wie sonst was, aufgrund meines Jobs war ich immer sehr hochreguliert, war es selbst eine Herausforderung, da ein Onboarding durchzulaufen. Was ist denn für ein Irrsinn? Ich glaube, das wieder zu viel liberaler und offen zu machen, das wäre die Zukunft. Der Schweizer Bankenplatz ist ja jetzt irgendwie nicht interessant. Warum soll ein Ausländer, der jetzt nicht in der Schweiz lebt, mit einer UBS Geschäft machen?
Also eigentlich der Ratschlag an die Schweiz, zurück zu den Grundtugenden und nicht zu viel von extern übernehmen, abschauen und schon gar nicht bei dieser Regulationswut der EU, da bitte Hände weg. Das ist eigentlich, wenn ich Sie richtig verstehe.
Absolut, absolut. Diese ganze Regulierung, weg damit, braucht keiner. Das ist diese ganze Idee, jetzt sage ich etwas, AML, KYC und alles Mögliche, hat früher in der Schweiz keiner interessiert. Und dann hieß es, Schweiz hat dirty money. Und dann sage ich, So what? Auch zu verstehen, ganz interessant, was Unabhängigkeit angeht. Wenn ich Geld von allen Menschen auf der Welt habe, hier in dem Land, dann bin ich automatisch unabhängig. Weil ich werde von keinem angegriffen. Politisch neutral zu sein, auch ein Kardinalsfehler der Schweiz jetzt gewesen, glaube ich. Was die Ukraine anging, war ich auch überrascht. Jetzt übernimmt die Schweiz plötzlich politische Partei. Das hat sie nicht mal im Zweiten Weltkrieg gemacht. Und da war Deutschland direkt an der Grenze. Ich glaube, die alten Tugenden anzunehmen, und ich sage jetzt nicht, weil Leute unterstellen ja, das Interessante, Anti-Money Laundering, Knowing a Customer, KYC, we want to catch the bad guys. Es ist völliger Quatsch. Das habe ich vor 10 Jahren schon immer in Frage gestellt. Letztendlich ist es auch wieder eine Methode, Bevölkerungen alles über sie zu wissen und am besten noch zu berichten. Da gibt es kein Geheimnis mehr. Und es hat mich damals schon irritiert, dass letztendlich Bankangestellte und Bankmitarbeiter, wie ich auch, trainiert in dieser Sache, im Prinzip fast schon so Polizeiarbeit machen. Dafür zahle ich ja Steuern, dass Leute diese Menschen finden. Und auch interessanterweise, man hat ja jetzt in Israel erlebt, einen Angriff auf die Hamas und festgestellt, da wurde für sehr viel Geld über Jahre ein Tunnel war aufgebaut. Für sehr viel Geld. In Zeiten von KYC, AML, weltweiter Überwachung. Ja, diese Menschen finden ihre Wege. Die gehen jetzt nicht über die UBS Schweiz und versuchen das zu machen. Und das hat übrigens auch in den 90er Jahren schon nicht geklappt. Ich kann mich daran erinnern, irgendwie 98, 99 noch, da habe ich eine Anfrage bekommen, gesunder Menschenverstand, sagt, also das macht mal gar keinen Sinn. Da braucht es nicht mal einen Compliance Officer, die braucht es gar nicht, sondern da habe ich direkt den Anwalt der Bank angerufen, meine ich. Ich glaube, hier, den sollte man bei der Polizei melden. Hier, das scheint hier, das ist gesunder Menschenverstand. Da brauche ich jetzt nicht sagen, oh, aber der Compliance Officer hat es doch abgezeichnet. Und ich würde deswegen sagen, wieder auf die alten Tugenden der Schweiz zurückzugehen, zu sagen, Bankgeheimnis, Nummernkonto, wenn du mit uns hier arbeitest, dann läufst du in den Raum rein, wir reden über das, das ist das, was du hast, das Konto, und keiner weiß es. Ich glaube, es hat in diesen Zeiten, würde ich behaupten, hat Privatsphäre, individuelle Freiheit einen riesen Preis und ist genauso wertvoll und vielleicht noch wertvoller als die beste, als das beste Large Language Model.
Und glauben Sie, vielleicht noch eine Klammerbemerkung, glauben Sie, das wäre auch gegenüber dem Ausland vertretbar? Könnte man das überhaupt in Washington argumentieren? Wäre das durchsetzt? Ich meine, der Druck, wenn die Schweiz zum Bankgeheimnis, wie es einmal war, zurückkehren würde, der wäre ja immens. Wäre das realistisch? Nur eine kurze Klammer. Glauben Sie, das wäre in der Art of the Deal, wäre das durchsetzbar?
Ja. Was? Ich frage Sie, Herr Zeller, was glauben Sie, könnte Washington tatsächlich machen? Was wäre die Reaktion zu sagen, wir wollen mit der UBS nicht mehr? Ja, das würde ich sagen, das hilft der Schweiz gar nicht so sehr, internationales Bankgeschäft. Wir waren keine Schweiz mehr einreisen lassen. Wie ist der Generalverdacht? So funktioniert es ja nicht. Das ist immer die Frage, welche Möglichkeiten. Und das Schöne ist, die Schweiz ist auch klein. Was wollen Sie jetzt anfangen? Wollen Sie jetzt auf so den Kleinen da reinhauen? Nein, das ist, ich glaube, was macht denn Trump selber? Der bietet das goldene Visa an. Für 5 Millionen US-Dollar können Sie unbeschränkte Aufenthaltsgenehmigung unter diesem goldenen Visa-Programm bekommen. Die Leute kommen überall her. Und das Programm sieht Folgendes vor. Unbeschränkte Aufenthaltsgenehmigung in den USA, keine weltweite Besteuerung und was immer außerhalb der USA du machst, ist uns völlig wurscht. Also eigentlich genau das. Aber was wir wollen, ist, wir wollen möglichst viel Geld haben aus dem Ausland. Und das Schöne ist, da kommen plötzlich Leute auch rein, die sagen, die sind ja erfolgreich in irgendeiner Art und Weise und wer da auch reinkommt, aber die bauen da potenziell auch was Neues auf. Deswegen, das folgt ja eigentlich nur der Logik des goldenen Visas. Das ist die Antwort. Jetzt wollen wir darüber reden. Wenn Washington sagt, ja, was ist es? Muss ich sagen, es ist unser goldenes Visa. Bankgeheimnis. Und das sind die Formen von Diskussionen.
Was ist eigentlich jetzt aus Ihrer Erfahrung die Art of the Deal? Was ist da das Wichtigste, um erfolgreich zu verhandeln? Was ist da Ihr wichtigstes Prinzip?
Ich habe nie gelesen, also ich bin jetzt kein, habe das Art of the Deal nie gelesen, aber ich glaube, sowas, was Trump, und das nehme ich wieder mit dem Proxy, und eben auch, was ich erlebt habe selber mit Blatnick und anderen, oder nicht nur denen, sondern auch überhaupt Wall Street. Das ist eine ganz andere Art des Verhandelns, wie das, was man hier in Europa kennt. Aus dem deutschsprachigen Raum. Gib mal ein konkretes Beispiel. Mir ist es früher aufgefallen, als ich da als Händler gearbeitet habe. Wenn Sie irgendeine Position haben und die ist schwer zu bewerten und die wollen Sie loseisen, oder dann zeigen Sie es irgendwie einem und Sie denken ja irgendwie bei, Sie sollten irgendwie da, 100 ist ein Bond, 100 ist der beste, also beste Preis 100. Und sagen, ja, vielleicht kriegen sie 90 dafür, 90 Cent an Dollar. Dann sagt so ein typisch deutscher Portfolio-Manager, sagen, also ich bin bereit, 89,5 Dollar dafür zu bezahlen. Das ist mein Preis. Aber auch nicht mehr und nicht weniger. Nicht wenig, nicht mehr, nicht ein Deut. Amerikaner ist man sagen erstmal 40. Das ist so wie 40. Das ist mal so, man kriegt einen Herzanfall. Was ist denn hier los? So eine leichte Herzattacke. Da beginnt schon mal das Framing. Das ist interessant. Das ist eine psychologische, da wird man schon mal geframed. Wenn man sagt, nee, 40 kann es doch nicht sein. Und dann irgendwann kommt man dabei irgendwie in den hohen 70ern raus und sagt man, okay, oder vielleicht unten 80 und sagt, okay, das war noch ganz gut. Während Europäer haben diese Art von Deutschen, so dieses, das ist der Preis, das ist es und davon bewege ich mich nicht. Und so auch die Verhandlungen, das habe ich ja auf beiden Seiten erlebt. Wenn sie mit Deutschen verhandeln, dann ist es total nicht mehr schwer. Das ist hier so, geht so Form oder Substanz, ein Schritt nach dem anderen wird abgearbeitet. Verhandlungen mit Amerikanern haben sie beide auf, und ich habe sie auf beide Seiten irrsinnige Menschen, das ist immer alles in der. Das heißt, jetzt sind wir kurz vorm Abschluss, wird wieder alles neu aufgemacht. Das ist ständige Vor- und Zurück. Und ich glaube, es funktioniert ein bisschen so, wie auch ein 18-Mark funktioniert. Es ist ein ständiges Hoch und Runter. Und heute Morgen fühle ich mich besser wie am Nachmittag. Warum? Weil irgendwie mittags hat mich die Frau angerufen und irgendwie hat man dann Streit und das Kind ist mir auf die Nerven gegangen. Deswegen fühle ich jetzt, als eigentlich mag ich diese Terms nicht mehr, die wir heute Morgen verhandelt haben. Und diese Komponente und das fand ich immer sehr sympathisch und auch leicht. Und so funktioniert halt auch Wall Street und eine extreme Schnelligkeit. Das ist auch ein Punkt, eine extreme Schnelligkeit. Da passiert was, drin, wieder draus. In Europa wird sie sehr lang analysiert alles bis hin zur Paralyse, dass man meine gar nichts mehr macht. Und das ist eben diese sehr amerikanische Risikobereitschaft, einfach mal zu machen und dann gucken wir mal, was rauskommt. Und deswegen auch die Verhandlungen von Donald Trump. Erstmal schmeiße ich alles gegen die Wand und warte mal, ist eine amerikanische Ausdrucksweise, was irgendwie hängen bleibt. Und das meiste fällt ja runter, während irgendwie in Deutschland, in Europa, vor allem in Deutschland, ich immer das Gefühl habe, da wird ganz klar vorhergezeichnet, so hat's zu sein. Und da wird's reingezwängt mit aller Gewalt. Wenig Freiheit, wenig Kreativität. Und das ist mir da aufgefallen, bei den Amerikanern enorme Kreativität auch, wenn sie verhandeln. Und das sieht man auch bei Donald Trump. Da ist ja immer alles irgendwie möglich, was da rauskommt. Also da kommt rein, da kann alles passieren. Und das ist aber genau das, was ich meinte, dieses erratisches Verhalten, zu wissen, dass die Gegenseite anders ist, gibt ihm die Überlegenheit schon.
Wenn Sie jetzt, es gibt ja viele Deals. Es wird ja an vielen Orten verhandelt. Ukraine-Deal. Venezuela waren auch in Gesprächen. Iran-Verhandlungen. Grönland-Verhandlungen. Also Zollverhandlungen. Es wird überall verhandelt auf der Welt. Meistens ist Donald Trump dabei. Welcher Deal wäre für die Welt am besten? Weil wenn wir jetzt all diese Krisen und Inflation, steigende Preise, alle darben, der Weltwirtschaft geht es nicht gut. Welcher Deal wäre am besten für die Welt, für die Weltwirtschaft? Was würde den Menschen am meisten nützen?
Oh, das ist eine große Frage. Also ich meine jetzt so Bezug auf USA und die Sachen, die sich so anschauen, Venezuela, Grönland, Ukraine.
China, was immer. What's the bet? Was ist die größte Wette der Gegenwart? Welcher Deal würde für uns Normalbürger am meisten Lebensqualität bringen, am meisten Wohlstand zurückbringen, sage ich jetzt mal? Which deal has the most impact?
Da komme ich wieder auf den Anfang. Das ist am Ende der Deal, der sicherstellt, dass sich sehr viel und sehr günstige Energie habe. Das ist der Deal. Und wenn ich jetzt was die aus der US-Seite sehe, wie gesagt, ich bin kein Politikexperte, aber jetzt so nur wie ich es verfolge in den Medien, Venezuela ist ja per se kein Energiedeal für die USA. Das ist mehr eine Abwehr gegenüber China, zu sagen, man stellt sicher, dass die keinen Zugang haben zu billiger Energie, zu billigem Öl. Grönland scheint offenbar extrem von größer Bedeutung zu sein für Amerika. Ich glaube, alles so mit, was um den Energiesektor umgeht, das heißt jetzt eben aber auch, und das ist wenig ein Deal, das geht wieder Richtung Regularien. Zu sagen, ich muss als Land, und das ist gar nicht ein Deal, ich muss einfach die Freiheit haben zu sagen, wir müssen alle Möglichkeiten nutzen, um möglichst viel, um billige Energie zu haben. Das heißt, und wenn es auch Fracking wäre in Deutschland. Alles, jetzt in Europa sagen, wir machen Fracking, Wir bauen Atomkraftanlagen, die haben wir gerade in Luft gejagt. Und die, die wir noch nicht in Luft gejagt haben, versuchen wir jetzt nochmal wieder voranzubringen. Ich glaube, möglichst halt, das ist die Zukunft. Ich glaube, das ist am Ende, ist ja, es gibt ja diese bekannten Statistiken, die zeigen ja einerseits, sagen wir, was zeichnet den Wohlstand und das Wohlgefühl des Menschen aus? Es ist immer eine gute Korrelation zu Bruttoinlandsprodukt. Und das wiederum ist sehr gut korreliert mit Energie am Ende. Zugang zu günstiger Energie. Am Ende ist das eine Gesellschaft, eine moderne Gesellschaft braucht günstige und viel Energie. Keine alternative Energien. Wenn es das möglich wäre, dass man umsonst die Sonne nutzen könnte und wer weiß, was in der Zukunft möglich ist, okay. Aber ich glaube, sehr pragmatisch heute zu sein, wo kriege ich möglichst viel Energie her? Und die USA hat auch da wieder eine Innovation gehabt, was in Europa wenig bekannt ist. Bis 2006, 2007 und so die Zeit herum, war es tatsächlich, die Ölreserven der USA wurden ja immer extrem geschützt. Die USA wollte ja immer, auch viele Kriege hatten damit zu tun, eben im Middle East, wie habe ich Zugang zu diesem Öl in möglichst günstiger Art und Weise. Und ich will meine eigenen Ölreserven nicht groß anpumpen. Und dann gab es diese eine quasi Low-Tech-Entwicklung. War nicht High-Tech, Low-Tech. Fracking. Und diese andere Entwicklung zu sagen, ich gehe rein und gehe dann horizontal in diese Gesteine rein und kriege da das maximale Öl und Gas raus. Diese simple Technologie hat plötzlich die USA ölunabhängig gemacht und hat dazu geführt, dass irgendwann die USA den ersten Öltanker hat, letztendlich die Küsten der USA in die andere Richtung verlassen. Also das, und das ist mir damals in den USA, war ich da drüben schon aufgefallen, wow, das ist, die haben es gedreht. Mit Low-Tech-Innovation ist es eine dreckige Technologie, vielleicht auch nicht, haben die viel Land, absolut. In Europa war das Erste, was ist die Umweltauflagen? Kann man das so machen? Es ist alles dreckig. Und man hat sich selber irgendwie eingeschränkt. Und ich glaube, das meine ich, wenn ich sage, was ist der beste Deal? Jetzt im Sinne von einem Deal direkt zu machen, glaube ich, ist tatsächlich für die Welt, jetzt ist die USA vielleicht am nächsten dran, irgendwie Grönland. Das ist tatsächlich nicht abzuweisen, aber auch nicht nur von der Energieseite her, Zugang zu Rohstoffen, hier auch natürlich sicherheitspolitisch zu sehen. Und das sollte auch im Interesse der Europäer sein, egal wie wir heute zu den USA stehen. Und ich halte es übrigens auch für sehr gefährlich, wenn Europäer so locker sagen, die Amerikaner sind jetzt die Feinde. Also das sollte man sich eher ein bisschen da zurückhalten. Das sind noch die einzigen, die einem irgendeine Chance geben, ist die USA. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich auch für Europa der beste Deal ist. Und das verstehe ich halt auch wieder nicht, zu sagen, eigentlich alles dafür zu sorgen, dass es am besten wahrscheinlich in die Hände der USA kommt und hier letztendlich auch auszuverhandeln, das sind halt auch wieder zu sagen, anstatt so stur zu sagen, das geben wir nicht her, sagen wir es was, Dänemark, ihr habt das jetzt die USA, aber dafür haben wir hier dies und jene Zugeständnisse. Das ist ein Deal, den ich erwarten würde. Ich glaube, das ist die. Und der beste Deal ist vielleicht kein Deal zu haben, auch die gewisse Sachen aufzuhören, wie die Deals, wie Waffenlieferungen, die ständig Richtung Ukraine gehen und von Deutschland finanziert wird, von Amerikanern verkauft wird, von Europa und damit von Deutschland vor allem bezahlt wird. Ich glaube, das halte ich für sehr gefährliche Entwicklungen. Und auch eines noch entscheidend hier, es ist wieder Europa, das sehr nah an der Front ist. Es ist nicht die USA. Also der beste Deal ist wahrscheinlich ökonomisch für die USA Grönland und damit auch für Europa eine Chance zu haben, irgendwo da was Geschicktes rauszuhandeln und grundsätzlich billige Energie.
Und bei Stichwort billige Energie sind wir natürlich wieder bei Bitcoin, beziehungsweise bei diesem Crypto Mountain Konferenz. Sie haben ja eine wahnsinnig interessante These. Vielleicht das letzte Thema, danach sind wir durch. Sie haben eine interessante These insofern, als wenn alles kracht, Bitcoin-Kurse scherbeln, 30% oder fast 40% seit dem All-Time-High, wo wir vor 4 Monaten hatten oder ungefähr 4 Monaten Oktober. Jetzt ist im Veto bei, glaube ich, 60, 65.000, 68.000 Dollar. Heute, Sie sagen, Bitcoin wird in 20 Jahren 10 bis 20 Millionen, 10 Millionen Dollar wert sein. Warum ist das so? Warum glauben Sie mit so einer Überzeugung an Bitcoin-Erspringer?
Ja, das ist mehrere Punkte dazu. Erstens mal, ganz wichtig, das ist keine Finanzberatung hier. Also was immer Leute machen, ist es, Menschen sind für ihre eigenen Taten verantwortlich. Bitcoin hat, und ich sehe, Bitcoin kann man von verschiedenen Seiten angehen. Man kann es von einer sehr schweizerisch-libertären Seite angehen und da habe ich sehr starke Affinität dazu. Als ein Kerl, der am süddeutschen Bauernhof groß geworden ist, kleinen Bauernhof, mit immer Blick auf die Schweizer Alpen rüber, am Bodensee. Das ist die eine Sichtweise, die eng verbunden ist mit der österreichischen Schule, aus dem School of Economics. Aber ich komme nicht von der Seite. Ich komme jetzt tatsächlich von der Seite, von einem modellbasierten Seite und sage da, Moment, hat er nicht früher im Gespräch jetzt gerade gesagt, man kann nicht um die Ecken gucken, jetzt macht er genau das Gegenteil. Also erstens mal, vielleicht nochmal, auch ich habe meine eigenen, ich frage häufig, sage ich im Nachmittag das Gegenteil, was ich am Vormittag gesagt habe. Ich halte das für eine positive Eigenschaft von mir. Frühere Manager von mir fanden das eher eine irritierende Eigenschaft. Aber die besten Händler sind nicht die, die immer richtig liegen, sondern das sind die, die sich am besten anpassen, wenn sie falsch liegen. Das sind die besten Händler. Ich glaube, was Bitcoin hat, es hat sehr starke Eigenschaften von dem Internet, was wir kennen. Das Internet, würde ich sagen, ist die größte Innovation und auch Revolution, die wir erlebt haben, am Ende des letzten Jahrtausends, so in den 80er, 90er Jahren. Und was ist das Internet? Es ist ein dezentrales Netzwerk, das letztendlich erlaubt, Informationen dezentral zu ermitteln. Ich kann an Sie eine Information schicken, eine E-Mail, ich kann es an irgendeinen anderen Menschen tun, ich kann kommunizieren. Das war es bis dato völlig dezentral. Das Netzwerk hält sich da selber am Laufen. Und es gibt natürlich dann auch Websites, die sind ganz groß, es gibt kleine, viele Links gehen auf gewisse Websites, und auf die meisten gehen fast gar keine Links. So hat Google sein Vermögen gemacht mit Google Search und so weiter. Bitcoin ist letztendlich auch ein hochdezentrales Netzwerk, das letztendlich viele Eigenschaften hat, was das Internetnetzwerk hat. Und mit dem Aufkommen vom Internet wurde plötzlich so Netzwerktopologie auch systematisch studiert, zu sagen, wie baut sich so ein Netzwerk auf? Wie stabilisiert sich so ein Netzwerk? Und da wurden interessante Studien gemacht, Anfang so 2001, 2003 und so. Also Netzwerke wurden da studiert, analysiert. Und da gibt es zum Beispiel, wie ist die Adoption Rate, also wie kommen mehr und mehr Nutzer drauf? Und dann stellt man eben fest, dass eben vieles so einem gewissen Potenzgesetz folgt. Das ist ein Netzwerkcharakter. Was ist ein Potenzgesetz? Und da gehe ich jetzt einen Schritt nochmal zurück. Ein dezentrales Netzwerk haben es auch Sie und ich, nämlich wir haben hier Zellen. Billionen von Zellen. Und jede Zelle macht irgendwo so ihr eigenes Ding. Aber irgendwie baut sich da ein Mensch auf, irgendwie funktionieren wir. Aber jede ist so völlig irgendwie unabhängig und trotzdem entsteht da so ein Muster, das sind wir Menschen heute. Und ein Schweizer Wissenschaftler war es, übrigens glaube ich aus Zürich, Max Kleiber, hat vor über 100 Jahren, eine interessante Sache festgestellt. Er hat gesagt, und dann komme ich gleich aufs Bitcoin, der hat gesagt, ich gucke mir mal Lebewesen an, aber jetzt gucke ich mir mal an eine Bakterie, eine Maus, eine Katze, ein Hund, ein Mensch, ein Pferd, ein Bär, ein Blauwal. Und da gucke ich mir jetzt mal an, auf der X-Achse das Gewicht und auf der Y-Achse der Energieumsatz. Also Energieumsatz, damit Sie und ich leben können, brauchen wir etwa 2000 Kalorien am Tag. Und dann hat er es aufgezeichnet im klassischen Diagramm, wie man es aus Schule kennt, XY. Was haben wir festgestellt? Naja, alle bis auf den Blauwal sind in der unteren linken Ecke und der Blauwal ist da irgendwie da oben. Also nichts wirklich interessant. Aber dann hat er was anderes gemacht. Er hat die Linse verändert. Er hat gesagt, jetzt nehme ich einfach den Logarithmus. Was ich damit meine, ist ein 10er Logarithmus. Wenn es von 1 auf 2 gehen, logarithmisch, dann ist es effektiv, sie gehen von 1 auf 10. Von 2 auf 3, dann gehen, von 1 auf 2 gehen sie, von 0 auf 1 gehen sie von 1 auf 10. Von 1 auf 2 gehen sie von 10 auf 100, von 100 auf 1000, 1000 auf 10.000. Gehen sie so 1, 2, 3, 4. Das ist der logarithmisch. Das ist Skalierung. Das hat er gemacht für das Gewicht und für den Energieumsatz. Und plötzlich stellen sie fest, eine gerade Linie mit einer Steigung von 3/4. Und jetzt sieht so ein Blauwal irgendwie ganz anders aus wie wir. Und ganz anders wie eine Bakterie. Und das ist so ein Universalgesetz. Und interessanterweise sehen Sie das auch bei Netzwerken, dieses Wachs nach so einem Potenzgesetz. Und es ermöglicht auch, wenn etwas im Potenzgesetz wächst, dann ist es so ein gedrückte Stabilität aus. Was heißt es nun für Bitcoin? Bei Bitcoin, und ich habe es nicht gefunden, das ist ein italienischer Astrophysiker, der lange Zeit in USA gelebt hat, Giovanni Santostasi, hat vor 2 Jahren, habe ich ja auf X mal gesehen, er hat gesagt, naja, Bitcoin, der Preis von Bitcoin über die Zeit aufgetragen, in eben genau logarithmischen Skalen gemessen, ist eine gerade Linie. Wenn man als Startpunkt 2009, 3. Januar nimmt, warum ist das der Startpunkt? Das ist der sogenannte Genesis-Block. Also da wurde der erste Block gemeint, 3. Januar 2009. Und eine gerade Linie. Schwingt da drumherum, aber eine gerade Linie. Und das Interessante ist, ich habe früher auch nicht lineare Mathematik gemacht und Dynamik gemacht. Das ist interessant, stimmt. Das erinnert mich an fraktale Geometrie und fraktale Mathematik. Das war ein großes Wissenschaftsgebiet Ende der 80er, Anfang 90er Jahre. Das gucke ich mir mal genauer an. Da braucht man nicht lange, kann das Excel-Sheet auftragen und sehen, sagt, ja, das stimmt. Das schwingt so ein bisschen drumherum und zur Zeit wird man dann deutlich höheren Preis sehen. Aber mit so einem statistischen, sagen Metrik, ist es extrem hoch. Also das sieht man normalerweise nicht. Habe ich nie für ein Finanzasset gesehen. Und wenn man jetzt dieses Potenzgesetz nimmt, dann ist es relativ leicht ableitbar, dass in 8 Jahren, das ist wirklich Hochschule, das lenkt man auf dem Gymnasium, gab es, ein Zehntklässler kann das machen, dass in 2034 würde der Bitcoin-Preis basierend auf dem Modell bei 1 Million sein und in 20 Jahren bei etwa 10 Millionen. Das setzt voraus, dass diese Netzwerktopologie, die wir im Moment sehen, aufrechterhalten ist. Frage ist, kann das, und jetzt noch eines, ich bin Gründungsmitglied des Scientific Bitcoin Institute, das ist angeführt von M. Giovanni, einem anderen Astrophysiker und einem anderen Mann, der Amerikaner, der 30 Jahre lang Supercomputer entwickelt hat, also 2 Astrophysiker, Supercomputer und ich, Wall Street-Typ. Und da ist tatsächlich die Idee jetzt auch, Doktoranden einzustellen, das auch wissenschaftlich zu untersuchen. Und ich bin halt auch ein großer Anhänger von Karl Popper. Und ich bin nun wirklich wissenschaftlich schon lange her bei mir, dass natürlich Thesen auch falsifiziert werden sollten können. Das heißt, es gibt hier schon auch Aussagen, wo man sagt, naja, wenn das jetzt so nicht eintritt, dann geht's nicht, ja, aber wir haben doch recht, und sagen, nein, vielleicht stimmt das halt nicht. Mit der Annahme der Topologie für Bitcoin, ich sehe das dezentrale Netzwerk, sehe ich genau diese Prognose. Sollte jetzt Bitcoin noch die nächsten 12 Monate da rumkrebsen, was es jetzt tut, dann würde ich sagen, da scheint was anderes eingetreten zu sein. Das Netzwerk hat sich deutlich verändert. Das kann auch passieren. Und was könnte zum Beispiel so ein Effekt sein? Es könnte tatsächlich ein Effekt sein, das ist meine These, diese irrsinnige Wunsch von Bitcoinern, Wall Street, da komme ich her, einzuladen, ist ein bisschen gefährlich. Das ist ein bisschen wie aus dem Zauberlehrling von Faust. Sagen plötzlich beginnt der Besen so tanzen und macht wilde Sachen. Wall Street hat enorm viel Kapital. Bitcoiner dachten, die Wall Street-Typen wollen jetzt da Bitcoin lernen, das ist denn völlig wurscht. Also wir haben damals alles gehandelt und dann Soja-Futures, die gibt es auch, sehen Sojabohnen-Futures, auch das verhandeln wir am Ende vom Tag. Denen ist Bitcoin völlig wurscht. Aber Bitcoin ist derzeit nur ein 1,4-Billionen-Markt, relativ kleiner Markt. Und wenn es so ein kleiner Markt ist, dann ist er leicht zu manipulieren. Und manipulieren klingt irgendwie nach was Illegales. Es muss nicht illegal sein. Sondern im Wall Street hat inzwischen jetzt auch mit MicroStrategy, durch Michael Saylor, hat sehr viel Paper-Bitcoin kreiert. Futures, strukturierte Derivate und. Damit sind sie letztendlich in der Lage, Transaktionen aufzusetzen, wo sie ständig Arbitrage-Möglichkeiten haben. Und das kann natürlich so ein Bitcoin-Preis, das noch eine relativ kleine, schüchterne Pflanze ist. Das globale Vermögen ist bei 600-700 Billionen. Bitcoin ist 1,5 Billionen. Gold ist bei 36 Billionen. Das ist wirklich klein. Hat man sich da, glaube ich, mit Wall Street, den man reingeholt, der potenziell natürlich sowas schon nachhaltig stören kann, weil er Misstrauen reinbringt. Weil die Leute sagen, ich weiß nicht, ich habe da Geld verloren, ich habe bei 126.000 investiert, jetzt ist das Ding bei 68.000 und das ist am Ende funktioniert auch dieses System, über das man daran Vertrauen hat, was aufzubauen, das ständig wächst. Aber ich bin trotzdem nach wie vor überzeugt, dass Bitcoin wird auch das überstehen, wie es auch in der Vergangenheit vieles überstanden hat. Und dann ist tatsächlich der Ausblick aufgrund des Potenzgesetzes 1 Million bei im Jahr 2034, 10 Millionen in 20 Jahren, wenn dieses Potenzgesetz wirklich so hält und wir checken das ständig. Und wenn es nicht so ist, bin ich der Erste, der die Hand hebt und sagt, das stimmt nicht. Das scheint so nicht mehr zu stimmen oder vielleicht war es auch nicht so, war das nie so gestimmt. Aber tatsächlich darauf basieren, denke ich, ist es ein mögliches, halte ich das für, wenn es eintritt, dann sollte Bitcoin da sein etwa, plus minus, kann dann bei 15 Millionen sein, bei 7 Millionen, geht immer um Größenordnungen. Und vielleicht jetzt noch zum Schluss, für Bitcoiner gibt es auch immer die 4-Jahres-Zyklen, die komischerweise wird es ja auch nicht mehr stimmen. Aufgrund des Potenzgesetzes stellt man auch fest, das System ist multiplikativ. Das heißt, die Zellen hier, wie sie sich aufbauen, wie sie interagieren, das ist nicht irgendwie was Lineares. Das ist was sehr Multiplikatives. Und wenn man was Multiplikatives hat, dann sieht man Strukturen erst auch wieder aus dieser logarithmischen Linse. Und das hat einer der Mitglieder gemacht von diesem Scientific Bitcoin Institute, der Stephen Perriner hat da schöne Arbeiten dazu entwickelt. Das ist eine Hypothese und er sagt, den 4-Jahres-Zyklus hat es nie gegeben. Hat 2011 gab es nämlich schon eine enorme Bubble. Sondern basierend auf seiner These, auch wieder logarithmisch mit interessanter Mathematik, Fourier-Analysen und so weiter, Wavelets, sagt er, die lässt sich falsifizieren, dass im Mitte von Jahr 2027 der nächste große Bubble sein sollte. Finde ich eine spannende These. Es gibt noch wenig Datenpunkte, aber so analysieren wir letztendlich Bitcoin. Also ich glaube, Bitcoin ist zum ersten Mal ein Financial Asset, das man letztendlich auch mit wissenschaftlichen Methoden analysieren kann aufgrund des dezentralen Netzwerkcharakters, das nun mal Bitcoin hat.
Letzte Frage. Was bringt Bitcoin der Welt? Wie würden Sie das auf den Kern herunterbrechen. Worum geht es da tatsächlich? Was bringt dieses ominöse Finanzprodukt der Welt. Warum sollten sich Menschen damit auseinandersetzen, vielleicht sogar investieren? Warum ist das gut für unseren Planeten?
Ja, erstmal, warum ist Bitcoin? Warum ist so ein seltsames, dubioses Produkt beim Preis von $68,000? Das ist ein enormer Preis, vor kurzem nur bei $126,000. Ein Bitcoin, der vor 15, 16 Jahren bei einem Dollar war und weniger. Ist das Spekulation? Ist es Irrsinn? Ich glaube, da steckt viel mehr dahinter. Ich hatte anfangs des Gesprächs gesagt, dass ich war ja in der Finanzkrise in dieser deutschen Bankeinheit, die Subprime geschortet hat. Für uns war das eine gute Zeit, aber für die Finanzwelt nicht unbedingt, auch nicht für die UBS. Und die Finanzkrise wurde nie gelöst, sondern letztendlich hat man mit dem Drucken von Geld, dem Runternehmen von Zinsen, letztendlich die Sparer, die an das System geglaubt haben, hat man letztendlich armer gemacht. Und die Leute, die Vermögen hatten, reiche Menschen oder Hedgefondsmanager, die letztendlich auch spekulativ enorm viel Schulden aufgenommen haben, ausgebärt. Das fand ich damals übrigens auch eine falsche Sache. Ich habe gesagt, gut, sollten vielleicht auch alle auf Null gesetzt werden. Wäre auch, also als Libertär, ich habe ein libertäres Gedankengut, von dem geleitet, war davon überzeugt, das wäre wahrscheinlich, auch wenn ich selber, weil massiv davon betroffen gewesen, wäre wahrscheinlich der richtige Schritt gewesen. Stattdessen wurde einfach es mit Geld zugeschüttet. Und ich glaube, dass Bitcoin reflektiert, der Preis, die Unsicherheit im System ist. Dass da irgendwas nicht stimmt, dass irgendwie eine Unwucht da reingekommen ist. Und das ist seit 2008, 2009, dieses Geldhucken, dieses Ausbilden der großen Banken und letztendlich der kleine Mann, und das klingt jetzt sehr populistisch, der irgendwann nicht mehr so weiterkommt. Und Covid hat es noch verstärkt. Was bietet der Herr Bitcoin jetzt? Vorher auch gesagt, sie haben natürlich gleichzeitig mit der Finanzkrise, was war die Reaktion? Sie haben gesagt, nicht nur waren keine Zinsen runtergenommen, nein, sondern es wird sogar Compliance, Aufsicht erhöht. Es waren mehr Anforderungen an Sie, an den Privatmann. Also Sie waren jetzt plötzlich mehr geprüft. Irrsinn eigentlich. Und Bitcoin ist das Einzige, wo Sie außerhalb System letztendlich Ihre eigene Bank sein können. Was meine ich damit? Wenn Sie einen Bitcoin haben, dann brauchen Sie letztendlich nur die 24 Keywords, Seed. Und Sie haben jetzt nicht Bitcoin irgendwie wie so ein Goldbarren, so existiert es nicht. Und mit diesem privaten Schlüssel, den Sie überall hinnehmen können, über jede Grenze drüber, können Sie letztendlich, egal wo Sie sind, transferieren. Und das ist auch in Zeiten, wo letztendlich viele Menschen auch gar keinen Zugang haben. Wir in der Westenwelt, die sehen es auch gar nicht. Die größten Milliardäre im Bitcoin-Welt, die kamen nicht aus Amerika oder Deutschland oder Schweiz, sondern das waren zum Beispiel Leute aus Argentinien. Weil die wissen, was heißt, wenn Geld nichts mehr wert ist, wenn man damit nichts mehr machen kann. Haben die festgestellt, hier habe ich plötzlich etwas, wo ich meine Arbeit, wo ich meine Idee speichern kann. Ich kaufe es da, ich kann es mitnehmen und wenn ich mal was brauche, kann ich es transferieren. Nun ist das, und das ist, glaube ich, die größte Idee, zu sagen, ich kann letztendlich 24 Stunden, 7 Tage die Woche Value mit mir immer auch mit anderen austauschen, zwischen Ihnen und mir. Wo von einem riesen Netzwerk von Knoten letztendlich geschaut wird, hat er den Bitcoin der Sprenger oder nicht, und gecheckt wird, ohne dass es einen Compliance Officer gibt, ohne dass es ein Management gibt, ohne dass es ein Knowing Your Customer gibt. Und das ist diese, glaube ich, die ultimative Freiheit. Das ist zum ersten Mal tatsächlich etwas, glaube ich, wo sie die Trennungen dazu sehr libertär von Staat und Geld haben. Was natürlich für die Staaten eine große Herausforderung ist. Und deswegen hoffe ich natürlich, was bringt es von Menschen? Ich glaube, es bringt von Menschen diese Unabhängigkeit, dieses Gefühl zu sagen, am Ende bin ich frei, am Ende kann ich auch woanders hingehen. Aber es ist die UBS kann mir nicht plötzlich meine Bankkonten einfrieren oder was diese Trucker-Treiber in Kanada erlebt haben. Da gibt's nicht mal richtige Gesetze und dann ist okay, ich habe keinen Zugang zu Funding mehr. Und oder in Deutschland gab es vor einiger Zeit mal die Postbank, irgendwie hatten die Fehler und dann hatten Leute keinen Zugang zum Konto mehr. Und dann merken die plötzlich, ich kann gar nichts machen. Jetzt gehen sie dann zum Nachbarn und sagen, oh, kannst du mir mal 1000 Schweizer Franken leihen? Sagen, was ist denn mit dir falsch, Roman? Eigentlich nichts, aber die Bank hat mir es gespart. Ich glaube, der Nachbar wird es ihnen auch schon immer geben. Das ist so diese Freiheit, die sie haben in ihrer Hosentasche. Und ich halte das für eine gigantische Revolution, die, wenn Bitcoin jetzt, und ich bin davon überzeugt, die nächste große Marke, Marktkapitalisierung, im Moment hatte ich gesagt 1,4 Billionen, ich glaube, es muss auf über 10 Billionen kommen, übersteigt, ist es tatsächlich meiner Ansicht nach genauso groß Potenzial, wie das Internet war.
Darf ich allerletzte Frage? Sie als Investmentbanker, jetzt haben wir gerade bei Bitcoin haben wir einen Kurseinbruch, einen dramatischen Einsturz von 40% rund Größenordnung. Was machen Sie oder was ist da Ihr Ansatz? Wie gehen Sie mit solchen disruptiven Veränderungen am Markt um? Wie bleiben Sie optimistisch, zuversichtlich? Lassen Sie sich nicht aus der Ruhe bringen. Was ist da Ihre Strategie, gedanklich, mental, psychologisch?
Ich habe, wie eingangs gesagt, habe ich einen Großteil meine komplette Karriere an der Wall Street verbracht als Händler. Und da habe ich viele irrsinnige Marktsituationen erlebt. Und ich glaube, der größte Feind von Investor ist immer sein eigenes Temperament. Und auch für mich, auch nach wie vor. Es gibt so Momente, wo man sich so plötzlich so ein bisschen zuckt und sagt, ich will es gar nicht so genau wissen. Aber ich bin auch ein großer Anhänger von Aktien. Wenn man sich zum Beispiel das anschaut bei Aktien, ich bin halt einer, der gerne auch an Daten glaubt. Der sagt, jetzt gucken wir mal zurück. Am Ende wäscht sich das wieder aus. Aktien, da gibt es eine sehr gute Datenreihe über mehr als 100 Jahren, haben sie etwa, wenn sie US-Aktien nehmen, da war es am besten S&P 500, etwa 10% annualisiert nominal verdient. Und da haben sie 1987 gehabt, sie hatten die Finanzkrise 2007 bis 2008, massiver Einbruch, S&P 500 auf 660, glaube ich, im Februar, fast genau dieselbe Zeit, oder März 2009, als Bitcoin kam. Ist auch ein interessanter Zeitpunkt, als Bitcoin kam, war es dann Mitte von der Finanzkrise, im Ausklang der Finanzkrise. Das heißt, diese Swings einfach mal sagen, am Ende wird es nicht auf Null aufklatschen. Und nicht zu glauben, in dem Moment habe ich jetzt eine bessere Anlagemöglichkeit, sondern dabei zu bleiben. Bei Bitcoin, natürlich ist das Potenzgesetz für mich fast das stärkste Argument, das zu sehen. Das ist ein sehr wissenschaftlicher Zugang zu der Sache. Spannend. Aber auch jetzt die Händlersicht, die mich zu Bitcoin eigentlich so ein bisschen gebracht hat. Und zwar, Bitcoin hatte sehr früh schon, ist gestiegen um 300-400%, das war 2011, um 92% zu fallen. Das ist damals auf fast $20, und Bitcoin $20, nicht 20.000, um dann auf $2 irgendwas zu fallen. Um dann schon, oder sogar unter 2, um dann wieder massiv zu steigen, dann wieder zu fallen bei 1.000, dann wieder runter. Und dann 2017 auf 19.000, dann fällt es wieder auf 3.000. Um dann schließlich wieder auf 67, 98.000 zu steigen, um dann wieder auf 15.000 zu fallen, um schließlich wieder auf 126.000 zu steigen. Das heißt, Bitcoin ist ein resilientes Biest. Das kommt immer wieder hoch und deutlich höher. Und das war für mich das stärkste Argument. Ich sage übrigens jetzt nicht, das sagen jetzt viele, jetzt muss man nachkaufen, Kredit, ich würde es um Gottes Willen, das muss jeder für sich selber wissen. Aber emotional zu sagen, schaut, wenn du zurückschaust, gibt es immer diese Einschläge. ist denn irgendetwas, und das ist das Einzige, ist auch bei Investment in Aktien, ist irgend so, ist jetzt irgendetwas ganz anderes, was das System grundsätzlich, es gibt ja auch Unternehmen, die verschwinden irgendwann, der Kodak-Moment, irgendwann sind die bankrott. Das zu sehen, ist da irgendwas, was das komplette System hier jetzt Bitcoin, das Netzwerk, angreifen kann. Ist es der Quantencomputer, sind es andere Risiken oder ist vielleicht Satoshi Nakamoto plötzlich, der seine 1 Million da irgendwie auf den Markt schmeißt oder sagt, ich bin's oder wer weiß, was es sein kann. Aber wenn sich nichts grundsätzlich ändert in so einem Netzwerk, und das ist das Schöne, das ist Unterschied zu einer Aktie. Hier ist es dezentral. Es gibt kein Management, es gibt keinen CEO. Es gibt keinen Einzelnen, der entscheidet. Dann würde ich sagen, ist es überhaupt, 50% überhaupt kein Thema. Es tut da weh, aber für mich denke ich, dabei zu bleiben, auszusitzen, Ruhe zu bewahren. Ich glaube, das reicht da. Das würde ich auch grundsätzlich auch in anderen Investments so sehen. Das ist für mich ist Bitcoin da nichts anderes. Psychologisch gesehen, bei Einzelaktien ist es anders, weil sie können tatsächlich auf ein Geschäftsmodell setzen und sie haben ein idiotisches Management, das auf falsche Produkte setzt, dann kann es auf Null gehen, sehr schnell. Oder betrügerisch sein, Wirecard, dann geht es ruckzuck. Aber wenn Sie zum Beispiel einen S&P 500 Index haben oder einen Nasdaq 100, ist es genau so. Am Ende gibt es Swings, aber ist vorher gezeigt, es geht nach oben. Und wenn ich jetzt frage, aber die Zukunft sieht anders aus wie die Vergangenheit, was weiß ich darüber? Das Beste, was ich weiß, ist der Datensatz aus der Vergangenheit. So funktioniert auch KI. Die machen keine Vorhersagen über die Zukunft, sondern die werden trainiert auf die Vergangenheit. Und basierend auf dessen, muss ich sagen, wenn ich die Vergangenheit anschaue, die Swings bei Bitcoin, ist das jetzt hier kein ungewöhnlicher Swing gewesen.
Also der grundsätzliche Rat lautet, weniger Emotionen, mehr Verstand, mehr Vernunft.
Mehr Verstand, sich die Dinge anzuschauen. Was ich jetzt gesagt habe über das Potenzgesetz, können Leute als Kaffeelesersatz ansehen. Da gibt es Leute, die sagen, was ist das für ein Typ, der wollte offenbar Händler sein und sagte so ein Zeugs. Aber ja, ich komme von der Netzwerktopologie. Internet ist gut untersucht. Also es ist eine gewisse Ratio, aber natürlich, vielleicht stimmt das nicht. Und dann bin ich der Erste, der die Hand hebt und als nächstes mein Name löscht. Das ist als Witz. Und tatsächlich aber die andere Seite eben wieder als Händler kommen. Diese Swings haben es in Bitcoin häufig gesehen und was immer das Muster war von einem massiven Krach und 50-52%, den wir jetzt hatten auch oder hatten, kam dann immer ein neues Hoch, All-Time-Hoch. Was jetzt nicht kommt, und das noch zum Schluss, die Bitcoiner gehen ein bisschen so raus, also es ist natürlich, wir verstehen die Welt besser wie ihr, da gibt es auch manchmal eine gewisse Arroganz, das sollte man ein bisschen eben vielleicht ein bisschen humble, also im Deutschen heißt es bescheidener sein. Und was ich damit sagen will, ist, es tritt auch jetzt nicht ein, dass was viele Bitcoiner sagen, oh, das Weltsystem bricht zusammen und Bitcoin wird auf 1 Billion gehen. Es gibt ja solche Aussagen, das ist A, halte ich für völlig falsch und B, wenn es so wäre, da hilft einem Bitcoin auch nicht. Da hilft auch nicht mal Gold. Da sind wir dann eher in so Tina Turner, auch eine Wahlschweizerin, ein tollster Film, Mad Max-Szenario. Und ich würde gerne für mich und für meine Kinder dieses Szenario vermeiden. Wir können natürlich über das Finanzsystem streiten und über die Verschuldung Amerika von jetzt 38 Billionen und wahrscheinlich 100 Billionen in 15 Jahren, wächst mit 7% jedes Jahr. Aber was wir alle nicht wollen, ist ein totaler Kollaps. Weil letztendlich sind wir dann in ganz anderen Szenarien. Deswegen, das gefällt mir halt auch an dem Potenzgesetz. Das ist etwas, was über die Zeit wächst, das sich stabilisiert, das sich adaptiert und die Menschen reinführt. Aber nicht diese hyperbolische Aussagen, in einem Jahr ist Bitcoin irgendwie bei 100 Millionen und so etwas. Würde ich mir auch gar nicht wünschen.
Herr Sprenger, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen recht herzlich.